Hey, das ist The Definition, der Podcast für Hip-Hop-Gummis. Mein Name ist Zemmo, Marius ist auch am Start. Let's go! Moin Marius, mein Lieber, wie geht's dir? Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen Podcast aufnehmen, finde ich.
Ja, mega, ey. Ich habe richtig hart Bock. Wir haben es ja schon letztes Mal angekündigt. Outcast ist relativ viel gelaufen die letzten Wochen. Mhm. Und hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ein Hoch auf AirPods und Kopfhörer, denn dann kann man auch, wenn der Kleine mal auf dem Arm einschläft, einfach mal die Kopfhörer aufsetzen und dann mal so 20, 30 Minuten, je nachdem wie lange das Nickerchen dauert, einfach mal sich damit berieseln lassen. Das ist auf jeden Fall wohltuend.
Game Changer. Ich hab's ja, habe ich ja schon mal erwähnt, immer ganz gern mal so bei der Hausarbeit irgendwie nebenbei. Gerade so samstags irgendwie alle wurschteln rum, müssen noch irgendwas fertig machen, endlich mal die Wäsche aufhängen und so und dann einfach AirPods rein oder halt auch nur einen, dass man noch ein bisschen was mitkriegt um sich rum und dann so ein bisschen Mucke hören. Das ist so gut und versüßt dann einfach die Zeit.
Ja, mega geil. Bevor wir heute anfangen, Samo, ich muss mit dir, mit euch da draußen eine Lebensweisheit teilen.
Moment. Ich muss erstmal durchschnaufen, bevor es deep wird. Okay, bin bereit.
Okay, also, die ist mir jetzt wieder bewusst geworden in den letzten Wochen. Denn ihr da draußen alle, ihr solltet einfach achtsam sein bei der Auswahl eurer Freunde, eures Freundeskreises.
What?
Ja, das ist natürlich nicht ganz so bierernst gemeint, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Mir ist aufgefallen, dass ich in meinem Freundeskreis einfach zu wenig versierte Handwerker habe. Und das ist echt ätzend. Wir sind ja gerade dabei, umzuziehen bzw. zu renovieren. Und das ist mit Baby echt ätzend. Also so richtig ätzend. Wir haben einfach überhaupt keine Zeit dafür und irgendwie alles, was ich irgendwie alleine machen kann, mache ich, das kriege ich auch hin. Mhm. Aber ich sag mal, jetzt so eine Küche einzubauen, wir haben natürlich auch klugerweise wieder ohne Küche gemietet, das war natürlich sehr smart von uns, aber ja, und die Wohnung hat einen Garten, das war natürlich das, was uns irgendwie mit dem Kleinen irgendwie am wichtigsten war. Mhm. Aber ich habe die letzten Wochen einfach wirklich damit verbracht, frustriert ohne Ende irgendwelche Sachen jetzt auf die Reihe zu bekommen, die mal besser, mal schlechter geklappt haben. Mein Vater hat mir da dankenswerterweise geholfen, aber da auch er noch berufstätig ist, war jetzt auch nicht so, dass er ständig Zeit hatte. Mhm. Und man stellt sich's vor, man bestellt eine IKEA-Küche und man geht dorthin und lässt sich beraten und dann wird gesagt, das passt alles genauso. Ja, und dann kommt's an und es passt natürlich überhaupt nichts. Ne? Also die Schränke passen nicht dahin, wo die Anschlüsse sind für Strom etc. Die Küche ist einfach nicht hundertprozentig gerade und dementsprechend passen da wieder Sachen nicht, dann wurden Sachen falsch geliefert etc. pp. Also es war eine absolute Vollkatastrophe. Und es hat jetzt wirklich, glaube ich, 5 Wochen gedauert mit diversen Wutausbrüchen, sowohl seitens meines Vaters, seitens von mir, dieses Ding aufzubauen. Sieht jetzt auch gut aus, ist auch alles top, aber sie ist auch immer noch nicht fertig. Also sie ist jetzt einsatzbereit und alles und trotzdem brauchen wir noch irgendwie ein Sideboard, noch wo die Kaffeemaschine draufkommt und ich muss auch eigentlich jetzt nochmal neu streichen und dann ist auch eine Steckdose noch nicht wieder in Betrieb genommen und dann müsste man da nochmal gucken, wo noch ein Brett, ein Regalbrett hinpasst und irgendwas. Es ist einfach komplett zum Kotzen und ich habe einfach in meinem Umfeld niemanden, der mir dabei wirklich helfen konnte und das ist dumm. Denn es ist natürlich toll, dass ich diverse Menschen wie ein Arzt oder wahlweise auch ein, ich habe auch Handwerker in meinem Freundeskreis, so ist es nicht, aber halt so Leute, die dann irgendwie so Rollladen machen und Markisen, super geil, hilft mir überhaupt nichts, weil ich kein Eigentum besitze, so, sondern eine Mietwohnung, der fing nämlich auch dann an, so mit, ja Markus, wenn du Bock hast, brauche ich eine Markise hin für 3000 Euro, so, ja klar, eine Mietwohnung machen wir auf jeden Fall, nein,
super.
Verdammt, so, ne, und dementsprechend, ganz ehrlich, Leute, sucht euch eure Freunde mit Bedacht aus, damit ihr wirklich für jede Lebenslage jemanden habt, der euch unterstützen kann, beziehungsweise natürlich wäre es auch sinnvoll, selber irgendwas zu können, womit ihr die Leute wiederum unterstützen könnt. Mein großer Tipp an euch und vielleicht wissen es ja die einen oder anderen nicht, ich glaube, allein in NRW gibt es entweder 68.000 oder 86.000, ich bin mir nicht ganz sicher, eins von beiden hatte ich letztens gelesen, Ausbildungsplätze im Handwerk, die nicht besetzt sind. Leute, also, wenn ihr eine Ausbildung sucht, wenn ihr nichts zu tun habt, wenn ihr euer Leben nicht mögt, das ist vollkommen egal, macht bitte eine Ausbildung, gerne auch da in einem Bereich eher so innen als außen Arbeit und dann meldet euch bei mir. Ich möchte wirklich, wirklich gerne dann euer Freund werden.
Ja, macht das bitte und zwar so lange Marius noch in der Mietwohnung wohnt, weil dann könnt ihr auch danach gerne außen, je nachdem, ob Marius noch einen Garten braucht oder nicht. Nee, ich kann es voll nachvollziehen. Ich bin dann immer so ein bisschen neidisch, weil ich kenne das von Freunden, die dann sagen, ja, wir bauen gerade. Und das ist mega cool, weil der eine Kumpel ist Elektriker, der andere macht irgendwie die Rohre, der nächste ist Fliesenleger und so weiter. Und ich denke mir immer so, ja geil, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis da ranhole, abgesehen davon, dass ich auch komplett unbrauchbar bin in jeglichen Baudingen für andere, das kommt eigentlich auch noch irgendwie dazu, dann hätte ich irgendwie zu bieten Unternehmensberater. Also sozusagen das Nutzloseste, was du überhaupt am kompletten Arbeitsmarkt hast. Der Pun is intended. Boah, ich darf nicht sagen, mein Studiengebiet ist, ja, ne, kommt in die gleiche Kerbe. Wie auch immer, dann Lehrer, also ja. Zwei linke Hände vorprogrammiert sozusagen und Chemiker hätte ich noch zu bieten. Also ja, solange wir jetzt irgendwie kein Drogenlabor aufmachen, nee, wollen, ist das irgendwie auch nicht so richtig hilfreich. Und dementsprechend muss man dann halt ein bisschen rumprobieren, tüfteln und vielleicht YouTube-Videos gucken oder so.
Ja, du hast absolut recht. In meinem Freundeskreis merke ich auch gerade fast nur Lehrer oder irgendwelche Dozierenden. Oder dann wahlweise aus meinem Studiengang Althistoriker.
Das ist, wir okay, das sind auch sehr brauchbar.
Wir sind für die Gesellschaft echt, echt nicht so richtig zu gebrauchen. Was ich euch anbieten kann, wenn ihr handwerklich begabt seid und gerne mit mir befreundet sein wollt, ich kann super gut mit Kindern und ich kann den super gut Ritter spielen und Scherben bei euch im Garten vergraben und zu so tun, als wären wir Archäologen. Also das ist mein Input. Mehr bin ich leider nicht zu gebrauchen.
Unfassbar hilfreich. Also ihr merkt schon, Marius braucht A, Freunde und B, Hilfe. Genau. Ja, na, sehr gut. Dann hätten wir das geklärt auf jeden Fall. Also wie gesagt, du kannst mich auch gerne jederzeit anrufen für heiße Tipps irgendwie zum Heimwerken. Die werden sich höchstwahrscheinlich nicht umsetzen lassen und du wirst aber auch froh sein, wenn ich es nicht versuche umzusetzen, weil dann wird es noch schlimmer. Aber bevor es hier so richtig schlimm wird, würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Album, das wir schon angesprochen hatten, nämlich AT Aliens von Outkast.
Yes, endlich.
Das habe ich mitgebracht, deswegen quatsche ich auch hier gerade. Und ich muss sagen, es war mir eine Herzensangelegenheit. Ich habe dir, als wir den Pod vorbereitet haben und wir immer drüber gesprochen haben, ja, was wollen wir denn da so besprechen, was muss mit reinkommen, habe ich das Album, glaube ich, schon 47 Mal erwähnt. Und es hat mich tatsächlich seit 1997, also es kam 96 raus, aber seit 97 oder so, da hatte ich es dann auf dem Schirm, eigentlich durchgehend begleitet und ich hatte es immer wieder mal am Laufen. Also ich wage jetzt mal zu behaupten, es gibt kein Kalenderjahr seit 97, wo ich nicht mehrfach hier reingehört habe, egal ob in Playlist oder jetzt auf Platte. Und es ist, das sollten wir vielleicht noch lüften, Outkast zweite LP, nämlich AT Aliens. Und ich glaube, der ein oder andere wird jetzt sich denken, oh, geil, da habe ich noch Erinnerungen dran, hoffe ich zumindest. Also bei mir ist es definitiv so. Meiner Meinung nach eins der geilsten Alben aller Zeiten, aber da können wir ja dann gleich nochmal drüber diskutieren. Hast du denn irgendwelche Verbindungen dazu? Hast du das auch öfters mal gehört oder kamst du jetzt mehr so auf den Radar, weil ich drauf kam?
Naja, wir haben da ja schon öfters drüber gesprochen. Ich bin ja tatsächlich schon sehr lange der klassische Playlist-Hörer, also auch schon vor Spotify etc. habe ich mir immer gerne meine Lieblingssongs dann irgendwie auf dem Rechner zusammengebastelt und mir die teilweise auch noch auf MP3-Sticks dann gezogen, beziehungsweise ganz früher sogar noch auf MP3-CDs. Das war auch eine ganz verrückte Nummer. Genau, und Outkast natürlich immer mit dabei und dementsprechend, wahrscheinlich hast du recht, also bei mir wird es nicht seit 97 sein, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ich seit, ja, sagen wir mal seit 2006, 2007, also zumindest jedes Jahr mindestens ein paar Tracks davon gehört habe. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich bis vor kurzem das Album noch nie komplett in der Gänze sozusagen von vorne bis hinten gehört habe. Ja. Denn es ist natürlich wieder so ein Album wie immer, ne, oder wie meistens bei uns, alles vor meiner Zeit. Ne? Also ja, es ist ja jetzt nicht gerade meine Jugend, da war ich halt 6, als das rauskam. Ne?
Ja, naja, gut, klar, das ist logisch. Ich war ein paar Jährchen älter, allerdings auch noch relativ jung und hab's dann halt von einem Kumpel mit bekommen oder ausgeliehen bekommen. Seine Schwester hat es damals gekauft. Shoutout hier an Gatschen, wenn du das hörst. Vielen Dank dafür damals. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich die CD jemals zurückgegeben habe. Also ich werde nochmal gucken.
Vermutlich
nicht. Wenn ich die noch irgendwo habe, dann gebe ich sie zurück. Mittlerweile habe ich es auf Platte. Ich glaube, das kann ich dann erübrigen. Also bei mir ganz klar in meiner All-Time, und da wird es natürlich immer schwierig, mindestens mal Top 5. Vielleicht auch Top 3, aber ich glaube, darüber könnten wir dann einen eigenen Podcast machen und würden uns wahrscheinlich 47 Mal umentscheiden. Ja. Aber ich muss sagen, es hat mich damals schon beeindruckt, weil A.T. Aliens hat dieses Thema Konzeptalbum, und da kommen wir gleich noch ausführlich drauf zu sprechen, aus meiner Sicht, zumindest im Hip-Hop-Bereich, auf ein völlig neues Level gehoben. Es ist natürlich nicht das erste Konzeptalbum, andere Leute haben auch schon andere Konzepte ausprobiert, so ist es nicht, aber es ist irgendwie ein ganz anderes Level. Also dieses Gesamtpaket aus Story, aus Sound, aus Texten, aus Booklet, hier nicht zu vernachlässigen, das ist schon krass. Und ich habe hier so ein Zitat gefunden, das fand ich eigentlich ganz passend. Da stand nämlich, AT Aliens Success comes from its unique production quips, relevant topics and impressive flows. Und alles zusammengepackt macht's dann halt doch irgendwie zu was ganz Spezielles. Und deswegen müssen wir da heute dringend drüber reden. Du hast ja gesagt, du hast dich so ein bisschen mit der Zeit damals beschäftigt, in der das Album rauskam, 96. Was kam dir denn da so auf die Mattscheibe?
Ja, ich habe doch direkt noch ein bisschen früher angefangen, denn ich dachte mir, wenn ich mich schon mal wirklich intensiv mit Outkast auseinandersetze, dann vielleicht auch mit dem Ganzen drumherum, vielleicht auch hier nochmal kurz zur Erklärung. Für mich war Outkast einfach ganz lange eine Randnotiz, weil ich einfach die ersten Songs, die ich eben von Outkast kenne, sind eben hier diese relativ bekannten MTV-Hits von, weiß ich nicht, 2002, 2003.
Miss Jackson,
hey ja, auf jeden Fall. Und Roses. Dementsprechend hatte das für mich immer so eine, okay, also ich wusste zwar, dass es die gab und dass es auch coole Sachen, oder cool ist ja subjektiv, aber auch nochmal so ein bisschen funkigere oder Hip-Hop-lastigere Sachen auch von ihnen gab, aber war ganz lange nicht so auf dem Schirm, und deswegen, mir ist es eigentlich erst richtig, sag ich mal, auf die Mattscheibe gekommen, so vor 7, 8 Jahren, als ich einfach mich damit auseinandergesetzt habe, mit East Coast, mit West Coast und dann eben auch logischerweise mit dem Dirty South, ne? Ich meine, der Süden muss, der muss dann auch erwähnt werden. Und was halt ganz lustig ist, und wenn man jetzt eben ins Jahr, sag ich mal, 94 geht, also praktisch als Outkast dann debütierten, war der Süden ja noch gar nicht so krass auf der Karte. Also, da sind einfach Rapper bei, also ich habe mir so ein bisschen mich da durchgeklickt, Leute wie Brad Jordan, was? Aus Houston, der sagt mir gar nichts.
Mir so. Auch das, nicht.
Der gehört so zu den Hip-Hop-Größen des Südens oder den Ghetto Boys.
Ghetto Boys, ja, okay, klar.
Ne? Aber das waren halt so die Leute, ne? Und das ist jetzt, wenn man das vergleicht mit NWA auf der einen Seite oder Ice Cube und auf der anderen Seite halt irgendwie einem Biggie, so, das ist schon dünn.
Ne? Ja.
Ne? Einfach nur von den Namen her. Und es gab halt, wie gesagt, kaum irgendwas. Und deswegen kam dann das erste Album, und jetzt darf ich mich hier nicht zerstören, das heißt Southern Playalistic Cadillac Music.
Yes.
Gut, sehr gut geplant, da habe ich ein bisschen gebraucht. das wurde auch, Zitat, hob sie sofort auf den Thron des der Prinzen des Südens, ne, wohin wir natürlich Scarface, klar, der King war, also das habe ich aus diversen Rap-Reviews mir auch mal rausgeguckt, da ist auch ein paar Interviews, das ist ganz krass, also man sieht praktisch, sie kommen praktisch aus einer Zeit, in der es im Süden noch relativ wenig gibt,
ja.
Und auf einmal kommen sie halt, und auch das erste Album, ohne da jetzt zu viel drauf eingehen zu wollen, ist natürlich ganz anders als AT Aliens, ne? Es ist ein klassisches oder eher ein klassisches Rap-Album, ne? Da geht es halt eben auch viel um das Pimp-Ding, also sprich Zuhälter, Thema ist wieder ganz groß, was ja auch damals einfach das Ding war, ne? Und sich ja auch bis heute wiederholt, sag ich mal. Und nichtsdestotrotz war es irgendwie auch schon so ein bisschen funky, ne? Also Outkast hat da irgendwie schon relativ früh, wie ich finde, eigentlich da so einen eigenen Sound geprägt, wenn man es jetzt mit den anderen Sachen vergleicht. Ich habe mal ein bisschen reingehört. Das ist schon ganz geil. Und hat dann eben auch, sag ich mal, so den Süden, sag ich mal, neben Scarface auch wieder so ein bisschen mehr auf die Landkarte gebracht. Das braucht ja immer so ein bisschen mehr als ein Representer irgendwie. Ne? Damit wird es eben ein bisschen dünn. Und vor allen Dingen sind sie natürlich auch aufgrund der verschiedenen Künstler. Ne? Also zum einen Andre 3000 oder Dre 3000.
3000er André.
Halt. Ja, der Andreas 3000, genau. Und Big Boy natürlich auch einfach eine geile Kombo an sehr verschiedenen Künstlern, worauf wir auch gleich nochmal genauer eingehen werden, denke ich, weil gerade in den Texten unterscheidet sich das auf dem Album doch sehr, was die beiden da gemacht haben. Wie auch immer, ich finde es einfach ganz geil, so sie kommen praktisch hin, haben, sind wir ganz ehrlich, ist auch ein bisschen einfach, sage ich mal, dass sie da irgendwie halt eben nicht so viel Konkurrenz haben. Mhm. Und dann aber trotzdem entwickeln sie oder erleben sie eine richtig krasse Entwicklung einfach von 94 zu 96, ne? Also ja, von diesem ja Southern Style Cadillac Gangster Music Ding irgendwie oder Pimp Music, wie man es auch immer nennen möchte, dann eben über ja so ein Southern Sound dann eben zu einem richtig chilligen und smoothigen Album mit einer richtig krassen ja Beat Production einfach, also das ist halt wirklich krass, das ist ja auch nur von ihnen und von Organized Noise gemacht eben. Mhm. Und dieses ne, AT Aliens ist, glaube ich, klar, was das bedeutet. ATL ist kurz für Atlanta, also Hometown, und dann eben die Aliens. Und das hat eben auch so einen geilen Space-Vibe irgendwie. Und ich finde es einfach mega spannend zu sehen, wie so innerhalb von 2 Jahren sie so aus dem Nichts kommen, aus einer relativ dünn besiedelten Hip-Hop-Ecke, sag ich mal, ja, hin zu ja einfach diesem krassen Konzeptalbum, wie du gerade schon gesagt hast. Mega krass. Also ja, auf der einen Seite, finde ich, haben sie es ein bisschen leichter gehabt als vielleicht andere Künstler, die dann in so einer sehr vollgepackten Hip-Hop-Gegend unterwegs waren. Also ne, ganz klar, ne, New York, L.A., mhm, hier Bay Area, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz haben sie einfach so krass überzeugt, dass sie halt innerhalb von 2 Jahren eigentlich da jetzt schon zu den krassesten Künstlern und einfach auf der ganzen oder im ganzen Land bekannt waren einfach. Ne? Das finde ich schon sehr cool.
Ja, also leichter auf der einen Seite, weil halt weniger so direkte Konkurrenz aus der Gegend war, da hast du recht. Auf der anderen Seite natürlich wieder schwieriger, um überhaupt irgendwie ins Rampenlicht zu kommen, weil damals war es halt in den USA so, dass die Hip-Hop-Welt eigentlich, also man muss auch im Nachhinein sagen, ne, was für eine kleine Welt, also auch im Kopf, ne? So von wegen so, ja, meine Ecke hier, der Westen und der Osten ist scheiße und andersrum und Süden interessiert niemanden und außerhalb der USA gibt es sowieso bloß Meer und Berge. Deswegen ist es eh scheißegal. Also das, so eigentlich nervt mich sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, aber offensichtlich war es halt damals so in der Landschaft. Und es ist eigentlich ganz krass, weil die zwei haben sich ja in der Highschool kennengelernt, haben dann zu rappen angefangen und sind überhaupt erst nur dadurch berühmt geworden, weil sie für das Label, also sie hatten natürlich Kontakte irgendwie zu anderen Künstlern und dann haben die halt irgendwie zu ihnen gesagt, er macht halt auch mal einen Song. Und dann haben sie halt einen Song gemacht, diesen Players Ball damals, also für die 94er Platte. Und der war eigentlich nur auf so einem Sampler, also hätte auch wirklich einfach komplett durchfallen können. Irgendwo so hinten drauf auf dem Sampler, irgendwelche Dudes, die halt auch noch mit drauf sind. Ist aber komplett durch die Decke gegangen. Und der wiederum hat das Album gepusht und mit dem Debütalbum, das ja auch damals ein ziemlicher Erfolg war oder Überraschungserfolg, waren sie halt plötzlich auf der Karte. Ne? Und dann kam ja diese 95er Source Awards. Ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Hip-Hop von damals beschäftigt, der hat es schon 100.000 Mal gesehen in irgendwelchen Videos oder Dokus oder so, wo, also 1995 in New York, wo so der East Coast, West Coast Beef so auf dem Höhepunkt war und Bad Boy und Death Row sich gegenseitig gedisst haben und dann Snoop Dogg seinen großen Auftritt hatte und so weiter.
Und dann vielleicht ganz kurz, für die es nicht kennen, weil das sollte man sich wirklich, wirklich mal angucken, das gibt's in sehr guter Qualität, sehr schön aufgearbeitet in der Hip-Hop Evolution oder Evolution of Hip-Hop Doku auf Netflix. Genau. Auch mit ein bisschen drumherum, das erklärt vielleicht ein bisschen mehr, als wenn man sich das nur anguckt, in so einer rotzigen Qualität, irgendwie auf YouTube oder so, weil das dann doch tatsächlich für diesen East Coast, West Coast Beef schon mega wichtig ist, ne?
Ja, absolut. Und völlig ungeplant, mehr oder weniger, sind die halt dann reingeplatzt, indem sie halt Best Rap Group of the Year den Award gekriegt haben, ja, und eigentlich hatte gar keiner Bock, sich irgendwie mit denen zu beschäftigen. Und damals war es ja tatsächlich so, Outkast kommt auf die Bühne, die Halle buht sie aus, so von wegen, ja, so die Trottel aus dem Süden, was wollen die hier? Und wie soll ich sagen, ist ihnen so ein bisschen natürlich gegen Strich gegangen, weil das gezeigt hat eigentlich, wie klein diese Hip-Hop-Welt eigentlich damals war, wie die Südstaaten einfach komplett ignoriert wurden und wie sie letztendlich auch Außenseiter waren. Ne? Und während halt Big Boy irgendwie so seine Rede noch gerade so runtergespult hat, war halt André, also Dre, ich nenne ihn jetzt einfach nur noch Dre, weil mir geht's genauso, oder André 3000, furchtbar. Halt ziemlich nervös und meinte, hat dann nur das ins Mikro reingeplärrt, the South got something to say. Und das war natürlich damals dann, also der Satz hat sich irgendwie so gehalten. Und ja, wie gesagt, aus heutiger Sicht alles ein bisschen lächerlich und so ein bisschen kleinstarterisch im Kopf. Aber das hat sie halt so ein bisschen nach oben katapultiert. Und damals beide erst 19, so relativ schüchterne Dudes. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie die sich dann entwickelt haben zu AT-Aliens hin. Denn die haben dann irgendwie so einen Imagewandel durchgemacht, sind nach Jamaika gefahren und haben dann irgendwie gemerkt, okay, eigentlich wollen wir jetzt so als ernstzunehmende Künstler wahrgenommen werden und nicht so als die Dudes aus der Hood. Und haben dann so die Frisuren geändert, die Cornrows sind gewichen, aus der Gangster-Attitüde ist so ein bisschen so G-Funk, Soul, Blues geworden und beide immer so exzentrischer. Und mittlerweile, wenn man Dre kennt, also ist ja der Exzentriker vor dem Herrn, viel mehr geht eigentlich gar nicht. Aber damals eigentlich nur so ein ganz normaler Dude, so in Baggies und ja, und fast so ein bisschen schüchtern, ne?
Ja, voll. Also wenn man das, also das, deswegen, ich habe da gerade gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich zwischen 94 und 96 noch die South Awards waren.
Ja, wenn ich dich unterbreche, noch zwei andere Dinge und dann kannst du gleich weiter. Denn Big Boy ist auch noch Vater geworden. Und zwar 95, also zwischen dem einen Album und dem anderen. Dre ist wieder Single geworden, irgendwie hat er eine relativ turbulente Beziehung wohl. Und diese ganzen Dinge, so diese Reise, die Source Awards, der Erfolg, Vater werden und so weiter, ich glaube, das hat zu einigen Umdenken geführt.
Ja, so weit wollte ich jetzt gerade gar nicht gehen. Ach so. für mich einfach nur nochmal, sich das nochmal bewusst zu machen, dass es ja dazwischen war und man einfach dann auch eben sieht, dass, also sag ich mal, dass das natürlich auch, wenn es irgendwie negative Natur war, trotzdem halt ein krasser Push war. Ja. Ne, weil du hast natürlich jetzt einfach eine Gruppe, die, sag ich mal, die natürlich schon einen gewissen Hype hat, die aber eigentlich eben mit den ganz Großen, sind wir ehrlich, zu der Zeit nicht mithalten konnte. Also weder was Qualität der Musik anging und vor allem eben auch was so den Support auch irgendwie angeht, was die ganze Attitüde angeht, das Ganze drumherum. Und ja, das ist mir jetzt gerade erst klar geworden, dass die Awards dazwischen waren, zwischen den beiden Alben. Und wie du es jetzt gerade eben sagst, natürlich jetzt auch noch weltverändernde Dinge, die irgendwie dann noch so vonstatten gegangen sind. Mhm. Und ja gut, dieses sich dann irgendwie, ich sag mal, dann auch mal abschotten für eine Zeit lang, also sich so ein bisschen rausnehmen, das führt in meinem Kopf halt total sinnig zu diesem Album. Denn ja, ich meine, wir können ja vielleicht mal ganz kurz nochmal so sagen, also ne, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dieses Weltraumgefühl, das gibt's natürlich auch heutzutage immer mal wieder, ne? Das ist ein wiederkehrendes Phänomen. Mhm. Aber es ist ja damals was ziemlich Neues gewesen. Und das eben auch dann in der Kombination mit Hip-Hop. Und da musst du erstmal drauf kommen. Ne? Ja. Also, ich finde halt krass, dass es auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen bombastischer und irgendwie freakiger wird. Aber auf der anderen Seite auch viel chilliger und smoother. Also so, ne?
Das ist genau. Smoother, irgendwie so ein bisschen nachdenklicher. Dazu gehört auch, kommen wir später nochmal dazu, dass ja jetzt auf AT-Aliens die zwei angefangen haben, selbst zu produzieren. Das war auf dem ersten Album ja noch nicht der Fall. Das heißt, man hat halt versucht, irgendwie so seinen eigenen Sound zu kreieren. Und vielleicht nochmal zu diesem Schachtelwort AT-Aliens. Du hast ja schon gesagt, ne, für ATL, also die Stadt, wo sie herkommen, kommen beide aus Atlanta oder zumindest dann später East Point eigentlich, um genau zu sein, bei Atlanta oder ist ein Stadtteil oder ein Vorort oder wie auch immer. Und Aliens. Und dieses Alien-Ding, auf der einen Seite ist es natürlich, klar, Space-Thema und so eine ganz andere Atmosphäre reinbringen. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt natürlich reine Interpretation, ich glaube, sie haben es nie wirklich so bestätigt, aber geht's ja auch drum, dass sie sich sozusagen als die Aliens in der Hip-Hop-Szene darstellen, ne? Also als die Außenseiter. Und da kommen wieder diese Source Awards von 95 irgendwie mit rein. Das kann jetzt alles irgendwie so in die Zeilen hineingelesen werden, theoretisch, aber es würde eigentlich passen, weil das ist wirklich dieses Außenseiter-Ding. Wir machen unseren eigenen Sound und der war anders. Der war nicht nur überhaupt anders, sondern der war auch anders im Vergleich zu anderen Südstaaten-Sachen, die damals so rauskamen vom Sound. Und zusammen mit diesen eigenen Produktionen schon krass. Was ich spektakulär finde, ist halt, das Album kam ja 96 raus. Und für mich eins der besten Alben aller Zeiten, damit logischerweise natürlich auch eins der besten Alben dieses Jahres. Und da muss man sich mal vor Augen halten, was eigentlich die Konkurrenz war in 96. Und das ist schon absolut brutal. Ich habe hier nochmal kurz aufgeschrieben, The Roots, Illadelf, Half-Life, zum Beispiel legendäres Roots-Album. Dann The Fugees, The Score, Nas hat sein zweites Album rausgebracht, It Was Written, Tupac, gleich zwei Alben veröffentlicht, All Eyes on Me und Don Killuminati.
Jay-Z mit Reasonable Doubt, Busta Rhymes mit The Coming, De La Soul, Stakes is High, ATCQ, Beats Rhymes and Life, Exhibit at the Speed of Life, was mein Lieblings-Exhibit-Album im All-Time ist, Ghostface Killer hat Iron Man gedroppt, und wir könnten die Liste jetzt ewig so weiterführen. Also meine These war 96 vielleicht das mit Abstand beste Jahr in der Hip-Hop-Geschichte, was Albumveröffentlichungen anbelangt.
Ja gut, ich meine, du kannst es natürlich mit heute eh nicht mehr vergleichen, weil es gibt weder Hip-Hop noch Alben. Nein, Spaß. Aber, Alben gibt's ja tatsächlich nicht mehr, ne? Also großartig so in dem Stile wie früher. Also klar werden Alben veröffentlicht, aber ich sag mal, die großen Künstler sind ja einfach darauf aus, auch Singles zu produzieren. Ja, und ich sag mal, wenn schon die Top-Artists irgendwie nicht mehr in den Abständen Alben rausbringen, ne? Ich meine, das macht die 90er ja auch irgendwie groß. Also es ist ja nicht nur 96, es ist ja fast jedes Jahr. Mhm. Du hast ja eigentlich zwischen 1992 und 1999 jedes Jahr mindestens 5, 6, 7 Alben, die nennenswert sind. Ne? Und dann musst du natürlich irgendwie so ein bisschen abwägen. Ich sag mal so, wenn man AJ Aliens jetzt als eines der besten Alben aller Zeiten sieht, dann kommt man nicht drum herum, dass 96 mit Abstand das beste Jahr ist. Ich würde sagen, es ist eins der besten. Na, aber
ja, hast du natürlich recht.
Einfach weil da sind viele geile Sachen bei. Ich meine, wenn Nas, Busta Rhymes, Tupac etc., ne, Jay-Z überhaupt in einem Jahr veröffentlicht, das hört sich heutzutage total absurd an.
Ja.
Ne, also dass es eben ganze Alben sind, ne, und nicht eben jeder bringt mal zwei Singles raus oder so. Ne, das ist schon krass. Ja, wie gesagt, nur ich glaube, es ist einfach die Zeit. Ne, also so schwierig vielleicht die Zeit vergleichsweise im Süden der Staaten war zu der Zeit, also ich habe da das Gefühl, dass die auch eher so im nach der 2000er Wende nochmal so ein bisschen an Aufschwung gewonnen haben dort, also auch wenn man so an T.I. denkt zum Beispiel, das sind ja auch so krasse Künstler, die erst ein bisschen später kommen. Der West East Coast ist einfach, also wirklich zwischen Anfang, Ende der 90er ist einfach ein Highlight, ne? Ich meine, deswegen bewegen wir uns ja in dem Podcast auch sehr viel in dieser Zeit, ne? Also ja. Wir hatten ja anfangs mal konzeptionell überlegt, dass wir immer so ein bisschen über das Weltgeschehen zu der Zeit sprechen. Das ändert sich logischerweise alles kaum noch, weil wir ja andauernd über die Jahre zwischen eben ne, 92, 93 bis, wie gesagt, 2000 irgendwie sprechen.
Das stimmt. Wobei ein paar Kleinigkeiten zu 96 habe ich tatsächlich rausgeschrieben. Also jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich finde es immer ganz witzig, so in der Rückschau, wenn man sich überlegt, naja, das Album klingt eigentlich noch relativ frisch. Also so zumindest in meinem Ohr, kann ja noch nicht so lange her sein. Und dann lese ich so, okay, was war 96? Der Nintendo 64 kommt raus. Und da sind wir, glaube ich, alle der Meinung, das Teil ist einfach uralt. also nicht so gut gealtert, sagen wir mal so, wie die Platte jetzt. Klonschaf Dolly wird geboren damals, also wenn du die Story noch im Ohr hast. Und es die erste Saison der Major Soccer League, also vor 96 gab es gar keinen Profifußball in den USA. Ganz witzig, ich glaube, das geht auch oft mal so durch. Prinz Charles und Diana lassen sich scheiden, lauter so ein Krempel. Tupac wird erschossen. Ja. Das ist insofern natürlich ein wichtiges oder bemerkenswertes Jahr in der Hip-Hop-Geschichte. Und für mich natürlich auch wichtig, weil Olympia 96 in Atlanta, was mich dazu gebracht hat, ein Michael Jordan-Jersey zu kriegen. Also sozusagen ein life-defining Moment für mich. Ja, ansonsten natürlich nichts Wichtiges passiert in dem Jahr, ist klar.
Nee, was ich damit mehr meinte, ist so, dass einfach, also dadurch, dass wir uns einfach, oder dass es so viele gute Alben in den 90ern gab, bewegen wir uns halt da immer in einem plus minus 2-3 Jahre Sektor irgendwo. Und also deswegen, um noch auf deine Frage zurückzukommen, also klar, es ist ein Hammerjahr, ne? Also wenn das heute passieren würde, dann würde man, glaube ich, komplett am Rad drehen, weil wir es auch gar nicht mehr gewohnt sind, dass in dem Tempo, sag ich mal, gute Alben produziert werden. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann drüber streiten, ob es das beste Jahr aller Zeiten war.
Kann man. Dann schieße ich jetzt noch eine These hinterher und du hast dazu, du darfst mit Ja und Nein antworten und dann darfst du noch einen Begründungssatz hinterher schieben.
Okay.
Ja, darfst natürlich auch mehr sagen, aber meine These, Outkast hatten den besten 4-Album-Run aller Zeiten mit Southern Playlist, Cadillac Music, AT Aliens, Equimini in 98 und Stankonia 2000 nehme ich persönlich für mich mit rein. Danach, das hatten wir im Vorgespräch schon, Speakerbox und The Love Below von 2003 und Idlewild, was ja eigentlich eher ein Filmmusik-Soundtrack als ein Hip-Hop-Album war, mir persönlich komplett zu wild irgendwie und auch vollkommen entfernt von dem, was sie halt vorher gemacht haben. Aber diese vier Alben, ich frage mich, wer hatte einen besseren Streak über vier Alben? Ich behaupte keiner.
Ja, das finde ich, das ist eine steile These. Also da fällt mir auf jeden Fall ein Eminem ein, ein Jay-Z, die auf jeden Fall halt auch krasse Runs haben, die ja auch gute Albumkünstler noch waren.
Aber findest du, dass Jay-Z vier am Stück, also nicht über seine Karriere, sondern vier am Stück zusammenkriegt, die so geil sind?
Ich habe jetzt gerade, ich müsste da jetzt mal genau reingucken, um dann zu sehen, welches auf welches gefolgt ist. Aber du bist auch ein größerer Fan von Outkast als ich. Also
könnte leicht gefärbt sein.
Also ich würde sagen so, also ich bei den ersten, also ich würde dir vor allem jetzt bei dem Album hier zustimmen. Ich finde, das davor ist auch ganz gut. Das danach finde ich auch noch ganz gut. Das danach finde ich schon gar nicht mehr so toll, 2002 irgendwie da, ne, oder 2001, wenn das rauskam.
Naja.
Das ist so ein bisschen, also ich will dich jetzt gar nicht auf deinem Hype-Train irgendwie holen. Aber ich würde einfach nicht mitgehen, so Punkt. Sagen wir mal, ohne jetzt ein Gegenbeispiel jetzt zu bringen. Ich glaube nicht, dass das für mich der beste vier Alben-Streak aller Zeiten war.
Unfassbar. Damit hast du dich komplett disqualifiziert in meinen Augen. Nein,
das
aber
ist vollkommen okay.
Aufgabe an unsere Hörer auf jeden Fall, schickt uns mal Künstler, von denen ihr denkt, dass sie einen besseren Vier-Album-Streak haben, oder schickt mir einfach einen High-Five, wenn ihr der gleichen Meinung seid. Würde mich interessieren, was sich da noch zutage fördern lässt, was mich möglicherweise dann umstimmen könnte. Aber wir zwei switchen mal ganz schnell hier zum Album direkt rüber, würde ich sagen, oder?
Ja,
sehr. Und starten mal wieder mit unserem üblichen Ratespielchen. Wem gefällt was? Also jetzt habe ich dich ja musikalisch sozusagen schon ein bisschen besser kennengelernt über die letzten Folgen und habe hier wirklich hart gestruggelt, mal herauszufinden, welche Tracks du wahrscheinlich gut finden dürftest und welche nicht. Und ich vermute, ich rate jetzt einfach mal, bei dir auf der 1 steht der Titeltrack, AT Aliens.
Ja, Treffer. Der ist auch echt krass. Also das ist auch der, den ich auf jeden Fall, wie gesagt, das ist der, den ich seit 15 Jahren wahrscheinlich in jeder Playlist habe. Also ich verbinde auch den Track sehr, sehr krass mit Outkast. Also das Album auch, aber ja, den Track noch mal deutlich krasser, ja.
Ja, geht mir ganz genauso. Und bei den schlechten habe ich mir, gut, bei dir nicht so schwer getan, insgesamt schon. Ich glaube, erstens ist es Elevators, und zwar, weil der Beat einfach lame ist, da komme ich dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt, zweitens,
Da muss ich direkt mal einhaken. Okay. Meinst du Elevators oder den Remix am Ende des Albums?
Nee, ich meine das Original Elevators.
Nee, das habe ich auf Platz 2.
What? Also über Elevators müssen wir gleich mal sprechen, weil das geht mir nicht so. Und 13th Floor hätte ich jetzt vermutet, dass er dir nicht so gefällt, weil es dir zu balladig ist.
Ja, den habe ich aber, weil also man muss es ja in dem Album auch vielleicht so sehen, Konzeptalbum ist nochmal was anderes als jetzt ein Album, wo es jetzt um krasse Banger geht. Ne? Also bei manchen Alben kann man es auch besser rausziehen. Ich bin jetzt auch hier wieder eher in so einer A Tribe Called Quest-Richtung, in der ich auch mich so ein bisschen im Album mehr bewege. Und ich würde sagen, dass ich den, ja, ich finde den jetzt nicht so toll, das stimmt schon, aber jetzt nicht irgendwie, nicht schlimm. Welchen Track ich nicht so gerne mag, ist Waylon. Der holt mich irgendwie nicht so ab. Ja, und ich mag halt diesen, ich weiß gar nicht, was das ist, dieser Remix am Ende, das holt mich auch so gar nicht ab.
Dieser O&P 86-Mix von Elevators.
Genau.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, hätte es den wirklich gebraucht, weil da kann man schon vorweggreifen, wir heben ja mal so ein bisschen drauf ab, gibt es Songs, die unnötig waren.
Ja.
Und da frage ich mich schon, muss es einen Remix geben von einem Song, bei dem der Remix eigentlich jetzt so viel anders irgendwie auch wieder nicht klingt?
Nee, und auch ein Song, der zwar irgendwie geil ist, so, aber jetzt auch, also das ist auch kein Remix-Track, finde ich. Also das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, wir machen jetzt nochmal, es gibt ja heutzutage, gibt es ja von jedem Song 50 Remixes, so, ne?
Ja.
Aber keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendwie von so, wenn du da jetzt irgendwie so die größten Rap-Banger da irgendwie da nimmst und da irgendwelche Leute jetzt dann neu drüber rappen oder so, das kann ich irgendwie alles noch verstehen. Da muss ich jetzt sagen, bei Elevators so, ja, also das, ich mochte den echt gern, den Track, aber jetzt gerade auch im Zusammenhang des Albums, aber auch mit Video muss man fairerweise sagen, da gibt's natürlich Videomaterial, das hilft natürlich auch immer.
Also ich tue mir echt schwer mit Elevators, weil ich kratze mir immer noch so ein bisschen Kopf und verstehe absolut nicht, warum das die erste Single war Und nicht nur das, es war ja auch die erfolgreichste Single. Also es war auch erfolgreicher als AT Aliens.
Ja,
und das will
das man verstehe irgendwie. Ich auch nicht.
Ja, also gut, vielleicht weil es die erste war, die rauskam, da ist natürlich der Bass, dann liegt dann irgendwie ein neues Single, okay, ein neues Album kommt und dann wird natürlich mehr drauf abgehoben. Inhaltlich geht's ja auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Aufarbeitung des eigenen Aufstiegs irgendwie, was ja unter diesem Kontext, Source Awards etc. wahrscheinlich ganz relevant ist, das verstehe ich schon alles, aber ich finde den Beat, ehrlich gesagt, relativ langweilig. Ich finde ihn sehr simpel und vor allem, er hat so die Schwelle für mich zu überschritten von sehr simpel zu simpel. Mhm. Und ich finde es jetzt auch so ein bisschen, also für die zwei und für deren Skills, so ein bisschen lahm gerappt. Also ich finde, die Auswahl ist irgendwie so ein bisschen merkwürdig, was mir auch nicht so richtig zusagt. Und man muss jetzt sagen, bei allem, was ich jetzt hier kritisiere, ich kritisiere Songs, die ich trotzdem durchlaufen lasse. Also das Album hat jetzt nichts, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt drüber skippen, weil es kacke ist. Also das heißt Kritik auf hohem Niveau, aber Over the Woods zum Beispiel fand ich jetzt irgendwie, das ist so ein Beat, an den kann ich mich ums Verrecken nicht erinnern.
Habe ich auch hinten drin.
Ja, ist mir immer wieder aufgefallen. Ich habe mir gedacht, okay, also ich kann irgendwie jeden so ein bisschen mitsummen im Kopf, aber bei Over the Woods will mir irgendwie nicht rein und das ist schon mal nicht so gut. Und diese furchtbar bemühte Hook von Witch Doctor, Power, Power! Also, weiß auch nicht, das fand ich ein bisschen strange. Und E.T., finde ich, ist sehr atmosphärisch und geil gemacht. Passt auch gut rein. Ich finde es jetzt als Song in dem Sinne nicht so gut, weil es halt drumless ist und ich bin immer für Hashtag Bring Back the Drums und reg mich jetzt gerade immer bei Alchemist und so weiter auf, dass irgendwie alles drumless gemacht wird. War natürlich eine ganz andere Zeit, aber also diese Atem- und Glitzergeräusche im Hintergrund und so, das ist schon richtig geil und richtig atmosphärisch, aber es ist halt kein Track, den ich jetzt irgendwie in eine Playlist packen würde.
Ja, das finde ich ist aber generell bei dem Album auch wieder das Problem. Das ist ja wieder das Problem, was ich mit Konzeptalben habe. Und dieses Album geht halt natürlich in so eine krasse Richtung, ne? Dadurch, dass du halt diesen Space-Vibe da irgendwie drin hast, der sich da ja auch eigentlich durchzieht. Mhm. Ich finde E.T. auch, ist halt, also der Song stört mich jetzt nicht, ne? Der passt halt gut ins Album.
Ja.
Ich würde ihn aber auch nicht alleine hören. Das Witzige ist, dass Genetik irgendwie 2018, 19 auf Out of This World auch einen Track haben, der heißt auch E.T. der heißt Phone Home, ne? Aber da geht's ja auch um E.T. irgendwie so. Also, vielleicht kurz, kurzer Einschub. Das Album Genetik Out of This World ist so krass hieran angelehnt, das ist unfassbar. Also, da ist wirklich, da sind sehr viele Ideen von übernommen. Wie ich aber eben auch finde, und das ist jetzt, das wirst du jetzt nicht so gerne hören, ich finde so diverse Songs ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ich finde die schon gut, aber so für sich, also, man muss das ist für mich ein Album, das sollte man abgesehen von ein paar Tracks echt am Stück hören. Weil das sonst rausgerissen ergeben, sind die Songs immer so 20% schlechter, als sie im Konstrukt des Albums sind.
Ja klar, du musst so ein bisschen den Vibe einfangen. Ne? Das ist jetzt was anderes, wenn du so eine Dauersingle-Produktion hast und knallst alles auf Platte. Hier nimmst du den Vibe von einem Song mit und gehst in den nächsten rein und dann ist es irgendwie passig. Da hast du absolut recht, ja.
Ja. Eine Frage noch an dich, weil da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Two Door Boys in a Cadillac. Meine These dazu, geiler Beat.
Ja.
Der Big Boy Part ist total scheiße und der Andre Part ist mega.
Ja.
Und das sage ich nicht das letzte Mal in dem Album, wo ich finde es an diesem Song echt am krassesten, weil ich finde, dass dieses Offbeat Ding überhaupt nicht passt am Anfang. Und ich denke mir so, wo will das Lied hin? So, es ist so total chaotisch irgendwie und passt. Und ich finde halt krass Offbeat zu so einem spacigen Beat zu sein, ist super schwierig. Und dann halt der Part von Dre, der dann reinkommt, dann praktisch nach der Hook, den finde ich halt viel besser.
Ja, also ich finde schon auch, dass der Part von Big Boy passt irgendwie. Er hat so einen anderen Ansatz irgendwie auf dem Track zu rappen. Das passt schon irgendwie. Was halt auffällig ist auf dem ganzen Album, und das ist halt nicht nur auf dem Track so, ist, dass Big Boy ein bisschen mehr so die großen Linien zieht. Sozusagen. Ja. Und Dre viel persönlicher ist, also auch die Wortspiele irgendwie viel tiefer greifen. Es ist auch irgendwie so, dass so, man merkt, also er hat dann vorher irgendwie aufgehört, Fleisch zu essen, ist er dann so halb militanter Vegetarier geworden, hat vor allem vor diesem Album, ich weiß nicht, ob 95 oder so, aber den Drogen komplett abgeschworen und rappt ja sehr oft drüber über so einen drugless Lifestyle, was ich jetzt eigentlich schon wieder ganz geil finde, weil es einfach mal ganz anders ist, ja, dieses ewige irgendwie Kokain hier und Crack da, also, ne, wir wissen alle, wo es herkommt und so weiter, aber irgendwie mich persönlich, also holt es jetzt natürlich in meiner Lebensrealität nicht so besonders ab. Während ich das eigentlich mal ganz cool fand und so einen anderen Ansatz, und da kommen viel, viel persönlichere Elemente rein. Big Boy hat mehr so die Punchlines, die zwischendrin auch mal knallen, die sind auch geil. Wobei ich sagen muss, dass ich bei Outkast generell ganz gut abschalten kann vom Inhaltlichen und oder manchmal sogar muss und mich brutal auf den Flow konzentriere, den die beiden haben, und das finde ich halt schon, das ist einfach eigentlich immer krass.
Ja, ja, wo du das jetzt gerade angesprochen hast, das ist auch tatsächlich was, was ich mir noch notiert habe, was ich auch ganz wichtig finde, um vielleicht auch das Ganze drumherum ein bisschen besser zu verstehen. Wie du gerade gesagt hast, also Dre war straight edge.
Ja.
Ne, also komplett, ne, also keine Drogen, kein Fleisch, kein Alkohol, keine Zigaretten mehr, also wirklich, also komplett alles ohne, und das merkt man auch auf eine gewisse Art und Weise, und ich finde, das ist auch das, was in, was dieses, sagen, wie du es gerade genannt hast, Aliens in der Hip-Hop-Szene,
ja,
ich glaube, das kommt da sehr her. Das ist, glaube ich, so dieses Ding.
Das und kann auch sein, ja.
Der ist ja auch ein sehr extrovertierter, der ist ja auch ein bisschen verrückter Typ. So, und ich glaube eben auch, dass Straight Edge auch was ist, was halt auch in einer gewissen Art und Weise halt auch, ist halt auch extrem.
Ja,
ne?
Ja.
Und du bist halt eben auf einer anderen Art und Weise extrem. Das ist eben dieses, klar, wenn du irgendwie, ne, du hast natürlich dann dieses Klassiker-Ding mit den Guns und dem Coke und so, ne? Aber ich sag mal, dieses, so auf alles zu verzichten, auf so eine militante Art und Weise, macht dich natürlich auch, glaube ich, irgendwo, also ich glaube, wie soll man sagen, erzwungener Entzug von allem ist wahrscheinlich auch was, was dich ein bisschen durchdrehen lässt, weil ich denke, dass der Mensch ja irgendwie auch eine gewisse Form von Gelüsten ja hat. Mhm. Ne? Und es ist ja auch was anderes zu sagen, ich trinke jeden Abend, weiß ich nicht, 3 Pullen Hennessy, ne? Oder ich trinke halt am Wochenende mein Feierabendbier. Ne? Das sind ja so, also ne, das sind ja auch irgendwie so verschiedene Dinge. Und ich glaube eben, dass so dieses straight-edgige Ding, dass man das bei ihm sehr krass sieht. Ne, es ist so, ja. Es ist A, das Betonen, es ist das, ich bin ein Alien, ich bin anders als ihr, ich möchte das zeigen, ne, und ich, das finde ich sehr krass. Und Big Boy dagegen, und das ist das Ding, ich weiß nicht, ob mich das stört, um ehrlich zu sein, oder ob ich das okay finde, habe ich mich noch nicht so entschieden, schlussendlich. Ich finde, er geht in dem Album textmäßig ein bisschen so, also in Anführungszeichen, auf Nummer sicher. Er macht das, was er vorher auch schon gemacht hat, und ich finde es auch vollkommen okay, das passt auch ganz gut. Ich finde halt nur, dass die ganzen, und ich, für mich brauchst das auch, ne? Also ein bisschen Pimp-Image und Battle-Rhymes und so, das finde ich gehört auch vollkommen dazu. Ich finde halt nur krasser, also Andre ist einfach krasser, finde ich, auf dem Album. Einfach textmäßig, weil einfach diese, er das Ganze eben auf so eine neue Ebene hebt, mit diesem, auf eine andere Art und Weise abgespaced sein, das passt einfach voll gut in diesen ganzen Vibe, in dieses Album verströmt, sag ich mal.
Es ist ja über die ganze Karriere der beiden irgendwie so, dass Andre immer mehr abgespaced ist, also auch so vom Style her, ne? Also man sieht's eigentlich auch auf jedem Plattencover, dass es immer so ein bisschen irrer wird, während Big Boy immer mehr so in dieser Hip-Hop-Avantgarde-Schiene irgendwie fährt. Und ich finde, dass sich das eigentlich ganz gut ergänzt, weil ich glaube, wenn jetzt bin ich ja kein Verfechter von Straight-Edge-Lebensweise oder sowas, um Gottes Willen. Aber also ich finde es cool, weil es andere Aspekte mit reinbringt. Wenn es jetzt die ganze Zeit so wäre und du hättest so ein bisschen viel belehrende Elemente oder so dabei, kann auch sein, dass es da ein bisschen anstrengend wird. Dadurch, dass die beiden ergänzen, ist es, glaube ich, ziemlich cool. Und was halt ganz gut funktioniert, ist, dass halt beide einen sehr ähnlichen, diesen Double-Time-lastigen, Speed wechselnden Flow haben, und da sind sie sich ja eigentlich total ähnlich. Also ich will jetzt nicht sagen austauschbar, du hörst natürlich so vom Typ her und von der Stimme Unterschiede, aber der Rap-Style ist sehr ähnlich und dadurch kannst du die beiden eigentlich auf jedem Song tauschen, mehr oder minder. Vom Flow her, nicht vom Inhalt.
Mhm, genau.
Und das wiederum ergänzt sich dann aber ganz geil, weil du richtig merkst, dass es kommt ein anderer Rapper dran, der führt zwar die Qualität, also die Soundqualität 1:1 fort, aber er bringt einen komplett anderen Aspekt rein als vorher. Und es ist nicht so, dass immer so ein Ding einfach weitergeführt wird und der andere ist halt der gleiche Dude in grün. Und das mag ich eigentlich ganz gern. Aber du hast recht, also manchmal ist es natürlich auch so, da ist dann im Dre-Part irgendwie, du denkst, also wenn man es wirklich so macht, ja, dass man zwischendrin mal Stopp macht, was ja eher dann eher selten ist, man denkt so ein bisschen drüber nach und dann kommst du zum nächsten Part und dann knallt dir halt Big Boy so ein paar Punchlines um die Ohren und du musst zwar schmunzeln, aber so richtig tief ist es nicht. Das ist schon so, ja.
Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, also es ist nicht, also eigentlich gefällt mir das ja total gut. Ich bin ja total für Punchlines und für auf die Fresse zu haben, so, ne? Also Definitiv ist es auch was, wo ich jetzt auch nicht immer zu Ende denke, was da jetzt schlussendlich mit gemeint ist, sagen wir mal so. Also manchmal ist es auch einfach für mich ganz okay, das einfach so zu hören und dann vielleicht nicht genau drüber nachzudenken, was der gerade von sich gegeben hat. Nur, also ich will das jetzt auch nicht zu kritisch sehen, ne? Aber es ist irgendwie was, was ich jetzt so gemerkt habe, ist, weil ich mich eben jetzt auch mit den Texten halt dann auch relativ viel beschäftigt habe. Auf der einen Seite mag ich auch, wie du sagst, so beide Aspekte. Es ist aber dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich sagen soll. Vielleicht musst du es doch öfter hören, um dann noch mal so ein bisschen mehr reinzukommen. Aber für mich fühlt es sich gerade so an, dass du da halt dieses Konzept hast, das Konzept passt, das Konzept geht auf. Das geht auch mit den Songs gut auf. Mhm. Im Großen und Ganzen. Aber es fühlt sich für mich manchmal so ein bisschen so an, als wäre es irgendwie mehr Dres Album. Und Big Boy ist da eine Form von, weiß ich nicht, von Feature Part. Also, einfach vom Inhalt her, weil einfach die Texte von Dre finde ich super gut zu dem Vibe passen. Und bei Big Boy hätte das auch eine andere Beats haben können. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also, und war ja dann auch später so, ne? Wenn du jetzt die Big Boy Solo-Alben hörst, die klingen einfach anders.
Ja. Und das finde ich zeigt sich hier schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber jetzt komplett, das ist jetzt auch sehr subjektiv. Ich finde das bei Outkast manchmal ein bisschen kompliziert. Ja. Einfach so vom Empfinden her.
Ja, gut, ja. So kann man es auch ausdrücken. Wobei, ja, also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du. Ich finde, man kann ganz gut im positivsten Sinne des Wortes drüber hinweg hören. Aber du hast natürlich recht, dass da ist viel inhaltliche Spannung drin, so nenne ich es jetzt mal. Aber wie gesagt, ich finde, das macht es eigentlich auch ganz interessant. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Big Boy jetzt komplett aus dem Konzept rausschert oder sowas.
Nein, das hat ja auch seine angenehmen Seiten, ne? Also ich finde es auch ganz gut, dass, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das Album dauert halt fast eine Stunde, ne? Das sind relativ lange Tracks. Mhm. Und das kann natürlich auch ohne, also ich will es mir ohne Big Boys Vibe, sage ich mal, auch überhaupt nicht vorstellen. Es ist einfach nur, wenn du dir einfach nur die Songtexte anguckst, und das musst du ja nicht machen beim Hören. Das haben wir jetzt gemacht, habe ich jetzt genau gemacht beim Analysieren. Da bist du halt so ein bisschen, du verlierst dich da sehr schnell und du weißt nicht so richtig so, Moment, worum geht's jetzt? Und manchmal hast du das Gefühl, dass halt Dre eine Story erzählt und dann haut Big Boy rein und rappt einfach krass über Bitches. So.
Da können wir gleich mal zu den Lines kommen, die wir uns auf ein T-Shirt drucken lassen würden, weil das finde ich eigentlich ganz lustig. Ist nämlich auch so, ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, bei welchem Track, aber irgendwie Dre rappt vorher halt irgendwie so ein bisschen, naja, so interpretationswürdig und dann kommt halt Big Boy rein mit Daddy Fat Sex, B.I.G., B.O.I., be the same motherfucker that put them knuckles to your eye und haut dich einfach erstmal um.
Ja, das meine ich halt. Das ist irgendwie auch schon geil. Ne, es ist einfach nur, es ist so ein bisschen weird, weißt du, so, das hat so, ja. Also ich finde zum Beispiel, da ist es jetzt deutlich angenehmer, ich finde es halt im Deutschrap ganz oft ganz schwierig sowas, wenn du halt so ein Feature hast zwischen einem, ich sag mal eher melancholischen Sänger oder Rapper und dann kommt dann irgendwie so ein Haftbefehl dazwischen, weißt du so.
Das so schlimm ist nicht.
Nee, aber ich meine jetzt so, also nee, ich finde es bei dem Album vollkommen in Ordnung, aber rein textmäßig ist es schon ungefähr das Gleiche.
So Indio-Face-mäßig, ja.
Ja, aber wenn dann so ein, weiß nicht, so ein Prinz Porno dann irgendwie anfängt mit, ja, und meine 30er und meine Depression und so, da kommt der, du springst dich um, Hurensohn. Und ich habe jetzt gerade kein direktes Beispiel, weil die alle nicht auf Alben sind, aber es gibt so ein paar Tracks, die sind ein bisschen so.
Ja, ne? Das stimmt.
Und das geht hier deutlich besser auf, weil das ist halt nur sowas, also das ist wirklich so ein ganz schwieriges Ding mit dem Hip-Hop also es ist ein Problem in dem Genre einfach, dieses, du hast halt sehr, sehr starke Einflüsse, die sich sehr, sehr schwierig kombinieren lassen. Ja. Also du kannst ja auch sehr schlecht über deine Familie und über deine Seele rappen und der andere dann darüber, wie halt Mütter fickt und die Nachbarn erschießt oder so, ne? Das ist halt so, also das baut dann sehr, sehr konfuses Bild, sag ich mal. Und aber was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ein geiler Part, der gefällt mir auch sehr gut.
Das fand ich ganz geil. Ich habe ja auch noch eine Line, habe ich noch aufgeschrieben, weil ich so als Beispiel dafür, wie sie teilweise mit Worten spielen und dann den Sinn verdrehen, das fand ich ganz geil. Ich mach mal hier so ein bisschen langsam. Writing rhymes, trying to find our spot off in that light off in that spot, known that we could rock. Also einfach den Satz nochmal umgedreht und einen anderen Sinn reingelegt. Also so Sachen finde ich geil. Da hätte ich jetzt noch 20 andere Beispiele hinschreiben können, aber soll mal reichen mit zwei.
Beim T-Shirt muss ich mich heute mal outen. Das erste Mal, glaube ich, dass ich keine eigene Line mitgebracht habe, Aber vielleicht, weil wir das ja eh nie als eine Kategorie haben, vielleicht können wir das auch gerade schon mal einschieben, was so Konzept angeht. Ich will einfach das T-Shirt haben, auf dem das Albumcover drauf ist.
Boah, ist ja so geil.
Das, und das gibt's tatsächlich, habe ich gesehen.
Gibt's echt?
Bei Zalando.
Bei Zalando?
Ja, ja. Oder also über Zalando, ich weiß gar nicht, irgendwie so. Gibt natürlich auch, wir dürfen ja keine Werbung machen, es gibt natürlich auch andere Online-Anbieter, wie ja. ASOS oder Sportcheck, aber das kriegt man tatsächlich in auch in ganz guter Qualität für einen akzeptablen Preis, genau das Shirt.
Nice, ich glaube, das hole ich mir. Also Zalando ja. möchte ich nicht unbedingt unterstützen, nee, aber vielleicht findet man ja noch einen sympathischen kleinen.
Ja, oder über DevShop oder so oder HHV ja. oder so, ich weiß es gar nicht. Also wie gesagt, es gibt verschiedenste Online-Anbieter und dieses T-Shirt kann man dort auch in einer vernünftigen Qualität und nicht irgendwie über Etsy oder sonst was für eigenartige, wir drucken deine T-Shirts und das ist super illegal, seiten.de
ja, okay.
Machen irgendwie, also das ist auch eine guten Quali, weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch gerade, weil ich so witzig finde, weil auch da wieder diese Parallele auch zum Genetik-Album, zu Outer This World, ist halt sehr krass, die haben halt auch dieses Alien-Thema, auch sich selber so als, sag ich mal, Zeichentrickfiguren dargestellt, aber eben bei ihnen jetzt, das ist natürlich auch wieder Zeitgeist, in diesem kompletten Rick-and-Morty-Style, und das fand ich schon ganz okay. Das Problem war nur, dass ich mit Rick and Morty nicht so viel anfangen kann. Sorry an alle Fanboys. Ich verstehe das irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Meine Kumpels rasten da voll drauf aus. Und ich bin immer so, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man dafür was konsumieren muss, um das gut zu finden oder so. Oder,
ich vermute es mal ganz stark, ja.
Manchmal ist man einfach abgehängt. Ne? Vielleicht bin ich auch einfach abgehängt. Und das ist einfach eins der geilsten Cover, die es überhaupt gibt. Es ist Weltklasse. Also es sieht einfach so gut aus. Ich finde die beiden halt einfach cool dargestellt. Es ist geile Bubble Styles, es ist mega Farbgebung und alleine das wertet das Album für mich schon mal um mindestens einen Punkt auf, weil Aufmache ist einfach wichtig und ich finde einfach auch, dass die 90er ein krasses Beispiel dafür sind, wie man es richtig und wie man es falsch macht.
Ja.
Es gibt einfach unfassbar viel krasse Sachen, auch so Doggy Style ist auch heftig gut. Ne, da werden wir bestimmt auch mal drüber sprechen. Das ist jetzt super gut. Ich mag ja auch so ein bisschen diese Billo-Sachen, ne, wie letztes Mal hier. Wir hatten wir letztes Mal noch hier Swords of Mischief, ne, das finde ich auch okay. Aber
also, ja, ja.
Die finde ich aber nur cool, weil es jetzt cool ist, weil es halt 90er-Style ist.
Ja.
Ne, und dann gibt es natürlich hier die absoluten Kings, sind natürlich hier ne, A Tribe Called Quest, da sehen alle Alben geil aus. Aber es gibt halt auch voll viele, sind wir ganz ehrlich, super langweilige Cover. Also nur so das Gesicht verspiegelt.
Ja.
Ne? Oder ich finde auch alles, was Nas da gemacht hat oder sonst wie, finde ich alles nicht so weltberühmt, auch Jay-Z nicht zwingend. Und dann im Vergleich sowas, also im Vergleich jetzt, ne, ist alles okay, ne, das stört mich nicht. Aber es gibt halt, für mich gab es halt sonst fast immer nur A Tribe Called Quest so, weil die einfach heftigst sind, aber das ist auch mindestens genauso gut. Also das finde ich schon Weltklasse.
Also bestes Albumcover aller Zeiten, um das abzubinden. Top Dog mit Slam Dunkin' Hose. Habe ich dir, glaube ich, mal geschickt. Wo er eine leichte Dame von oben durch den Ring stopft und das in so schlecht gemacht, offensichtlich irgendwie ein PowerPoint zusammengeschustert. Das ist schon absolut legendär.
Ja, gut, aber das ist ja jetzt wirklich cool.
Ja, du hast recht. Also wollte ich nicht miteinander vergleichen. Vielleicht bevor wir zu den Beats kommen, mal ganz kurz Auswahl der Singles. Die erste war ja Elevators, Me and You, dann ATLNs die zweite, Jazzy Bell als dritte. Hast du irgendwas auszusetzen oder?
Also ich sag mal so, ATLNs ist halt absolut wichtig und auch wieder für mich sehr geil. Wie du schon sagst, ist auch mein Lieblingstrack auf dem Album und das finde ich tatsächlich sehr bezeichnend, dass in sehr vielen Alben, die wir besprechen, die Titelsongs echt auch zu Recht Titelsongs sind.
Ja, erstaunlich, ne? Das ist heutzutage, habe ich den Eindruck, oft nicht mehr so.
Das ist oft nicht mehr so, beziehungsweise die Alben sind einfach so konzipiert, dass dann irgendwie vielleicht mal ein eher slower Song dann irgendwie der Aufmacher ist, aber dafür dann der richtig krasse Banger dann irgendwie erst später noch kommt. Und das muss ich ganz klar sagen, finde ich geil. Ja, irgendwie, also ich habe ja gesagt, ich habe die ja so ein bisschen durchgerankt, auch so wie sie mir gefallen. Und ich finde es halt ganz lustig, dass irgendwie Jazzy Bell bei mir eher so ein bisschen im Mittelfeld ist. Aber es passt irgendwie auch, das passt zu den Singles irgendwie. Ne, also, du hast halt so drei verschiedene Sachen.
Also ich finde, also wie gesagt, Elevator habe ich schon gesagt, verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Das ist entzieht sich meinem Verständnis. ATLNs ist ein Sure Shot. Jazzy Bell finde ich eigentlich ganz geil, weil es ist irgendwie so die Art Rap-Ballade, die aber funktioniert, ohne kitschig zu sein.
Ja.
Und sowas mag ich eigentlich grundsätzlich schon, weil es gibt immer so Stimmungen irgendwie, in denen man sowas irgendwie ganz gut hören kann. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum man nicht Two Door Boys oder Wheels of Steel gewählt hat. So als dynamischere Tracks hätte aus meiner Sicht viel besser gepasst für Single-Veröffentlichungen.
Das ist für mich nämlich auch der Punkt. Ich finde nämlich auch, also Two Door Boys und Wheels of Steel wären bei mir auch so, sind bei mir in den Top 5. Nee, Top 4. Jesse wäre das auch noch so Top 5, Top 6, also alles gut. Aber ich finde halt Balladen auch geil, definitiv. Ich mag, höre manchmal auch nur Balladen. Also muss auch gar nicht rapmäßig sein, sondern auch einfach so.
Mariah Carey.
Ich würde jetzt lügen, wenn ich noch gesagt hätte, ich habe noch nie mit Mariah Carey gehört. Also ist jetzt, ja, ist jetzt nicht zwingend meine Lieblingskünstlerin, aber gibt durchaus die Stimmung dafür. Gerade so November ist bei mir auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sowas gut hören kann, wenn ich nichts total Abgefucktes hören will.
Ja.
Aber es hat einfach kein, wie du schon sagst, es hat für mich aber nur keinen Single. Also es hat Single-Potenzial, aber ich hätte jetzt persönlich auch, glaube ich, gesagt, dass man Two Door Boys in a Cadillac nimmt.
Absolut. Ja. Oder wenn man den Vibe von diesem Album unbedingt in eine Single transportieren will, dann hätte ich einfach Millennium empfohlen, weil das ist ja wirklich so der Ausdruck von dieser extraterrestrischen Attitüde, die da auf dem Album so vorherrscht. Und dann hätte man auch sagen können, okay, hör das an, so ist das Album.
Ja, stimmt. Ja.
Ne, hätte man machen können, muss man nicht unbedingt.
Aber das passt so. Es ist jetzt nicht schlimm.
Nee, um Gottes Willen. Also ich mag ja den Track, so ist es nicht. Ich mache immer den Autofahr-Soundcheck-Test. Tatsächlich habe ich mir irgendwann mal von Dr. Dre abgeguckt und es funktioniert tatsächlich perfekt. Und ich finde, diese Platte beim Autofahren ist wirklich Gold wert. Und zwar, wenn man sie nachts hört. Und das ist ganz witzig, weil bei rapreviews.com, das ist also eine Review-Seite, da lese ich halt auch mal so ein bisschen rein. Und die haben auch geschrieben, das Album sollte man am besten in völliger Dunkelheit hören. Und das trifft natürlich auf den Punkt, ne? Also dieses extraterrestrische Ding, es funktioniert einfach auch nur dann, wenn nicht irgendwie der Weed-Geruch vorbeizieht und die Sonne scheint und du liegst irgendwie im Freibad. Aber das ist dann schon geil. Also so nachts im Auto fahren, es vermittelt auch so dieses Musikvideo-Gefühl. Kennst du das, wenn man so am Steuer sitzt, fährt so und guckt dann so raus und klingt jetzt so ein bisschen dumm und dann stellt man sich selber so ein bisschen in der Art vor. Kennst du das wie in diesem Mob Deep Video, Shook Ones, wie er so fährt, die Kamera schwenkt so weg, ne? Und du fährst so und an dir hinten zieht wie im Musikvideo so die Straße vorbei und die, was weiß ich, also die Häuser und so. Und das funktioniert hier halt mit dem Sound einfach perfekt. So die Welt zieht an dir vorbei, irgendwie du hörst dann den Song. Einfach geil.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das Album für mich, ich hätte das schon so ein bisschen früher kennen müssen, weil ich da jetzt irgendwie auch nichts damit zu tun habe. Aber das wäre auch, glaube ich, was man sich ganz gut so im Sommer im Dunkeln, ich finde schon, dass du dazu ganz gut Dope rauchen kann.
Ja, wahrscheinlich schon, aber ich meinte jetzt halt Dope in der Sonne und so, ne?
Eher so im Dunkeln, aber dann natürlich muss ja was im Sommer sein, also sprich in der tiefsten Nacht, damit es auch wirklich dunkel ist. Weil ich mag einfach diese Kombo aus, Space-Thema hat ja auch so ein bisschen was Mystisches.
Ja.
Ne, ich finde es irgendwie geil. Ne? Und das ist halt auch diese ganze Out of this World, Extraterrestrial, ne? ET-Thematik, so, die trifft es einfach auch gut.
Ja.
Und ich finde es auch sehr geil. Also man kann das Album definitiv gut auch einfach mal so hören. Es ist tatsächlich nur einfach kein Sommer, also Album, ne? Wenn man in Farben spricht, ich spreche mal wieder in Farben, das habe ich, glaube ich, jetzt in jeder beschissenen Folge bis jetzt gemacht. die ist halt echt so dunkel lila schwarz.
Ja, schwarz.
Das Album.
Ja,
ne? Und es ist nicht irgendwie orange oder hat aber keine warmen Farben in sich, auf gar keinen Fall.
Nee, eigentlich ist das Album so wie das Cover. Da sind zwar knallige Farben drin, aber es ist ja trotzdem ein dunkler Grundton.
Irgendwie. Ja, safe.
Lass uns mal auf die Beats kommen und die sind, wie ja schon erwähnt, relativ spektakulär, unter anderem erstens deswegen, weil der Großteil des Albums von Organized Noise produziert wurde und da muss ich sagen, Organized Noise, so ein Produzententeam, was immer in Diskussionen aus meiner Sicht komplett untergeht, wenn es darum geht, wer so die besten Produzenten, Hip-Hop-Producer all time sind. Also Organized Noise bestehen aus Rico Wade, Ray Murray, kennt man jetzt vielleicht persönlich beide nicht unbedingt so, aber Sleepy Brown dürfte den meisten dann doch ein Begriff sein, weil der ja dann ja eigentlich eher später angefangen hat, also zu rappen und zu singen. Und das, wie ich finde, ganz geil. Und die haben ja so fast alles produziert, so auf den ersten Outkast-Alben und für Goodie Mob und so weiter. Und finde
ja, ich stimmt.
Unglaublich geil. Und hier auf dem Album, wir haben es vorhin erwähnt, Big Boy und Dre zusammen mit Mr. DJ zum ersten Mal produziert, selbst unter dem Pseudonym Earth Tone 3. Also auch wieder so ein bisschen Special Naming. Und ich muss sagen, sowohl die eigenen als auch die Organized Noise Tracks sind geil. Und so die Verteilung von gut und nicht so gut ist auch bei beiden gleich. Also man kann es irgendwie aus meiner Sicht nicht sagen, die einen haben es gut gemacht, die anderen nicht so. Mhm. Sondern es funktioniert eigentlich insgesamt ganz gut. Jetzt vielleicht Frage an dich, weil ich mir hier dazu so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Ist dir denn beim Sound an sich irgendwas Besonderes aufgefallen? Also ist es für dich konsistent auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwas aufgefallen, wo du jetzt sagen würdest, das definiert so ein bisschen den Sound auf dem Album?
Ja, also erstmal, also definieren finde ich halt, dass das Gesamtkonzept, wie du gerade sagst, das passt halt. Ne? Das ist in sich schlüssig und hat natürlich auch durch diesen, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie instrumentell praktisch geschaffen werden, aber durch diesen ganzen Space-Vibe natürlich auch gehört das irgendwie alles zusammen und das bestimmt das Album ja auch irgendwo. Mhm. Ne? Ansonsten, ich finde es manchmal, also vielleicht müsste man dafür auch mal wieder mal sich mal nur Instrumentals anhören.
Ja.
Manchmal fällt es mir schwer, wenn der Song anfängt, ja, also dann sozusagen schon darauf zu kommen, worum es dem Track gehen wird.
Ja, ja, total, das stimmt.
Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich halt normalerweise ein Hip-Hop-Album, oder bei Hip-Hop finde ich es halt sogar sehr krass. Mhm. Ich finde, du kannst an den ersten paar Takten vom Beat, weißt du schon so grob, in welche Richtung das geht.
Ja. Ja.
Und wenn das nicht so ist, ist es meistens auch echt crap.
Also, ja, das stimmt wirklich, ja.
Ne? Und ja, dementsprechend, das ist für mich das, was ich am eindrucksvollsten irgendwo finde, dass das auf der einen Seite super konsistent ist, aber man bei jedem Song sich wieder neu auf den Song einlassen muss. Mhm. Und dann muss man sich sogar noch, weil das sind wir mit den Texten, das hatten wir ja schon so ein bisschen angeschnitten, und dann muss man sich auch noch auf die eigenen Parts noch mal krasser einlassen, weil die oft auch sehr unterschiedlich sind. Ne, woraus ja auch später, wie du ja schon gesagt hast, dann so diese, also die machen ja später auch getrennt voneinander Musik und fügen sie dann zusammen und machen irgendwann dann ganz getrennt voneinander Musik. Ne, das ist ja aber ihr kommerziellster größter Erfolg oder ihr kommerziell größter Erfolg war ja, als sie sozusagen getrennt voneinander aufgenommen haben, das dann zusammengepackt haben.
Und das ist ein Doppelalbum,
ja. Genau, und das finde ich, sieht man hier schon die Ansätze von, sehr krass.
Die kann man sehen, das stimmt, ja. Was ich hier ganz spannend fand, ich fand im Vergleich zu Southern Playlist die Cadillac Music vorher, da waren sehr viele G-Funk-Einflüsse drin, du hast das vorher erwähnt. Die sind hier fast komplett raus. Ja. Dazu sind ziemlich viel so Dub- und Gospel-Elemente mit reingekommen, die man vorher gar nicht hatte. Und zwar nicht nur, also jetzt im Vorgängeralbum, sondern generell so ein bisschen im Hip-Hop. Also ich sag nicht, dass es vorher gar keine Gospel-Elemente gab, sondern dass die hier ganz anders eingesetzt werden. Insgesamt ist der Sound ja so ein bisschen laid back. Es klingt so ein bisschen introspektiv, auch wenn die Texte nicht unbedingt immer introspektiv sind. Und das ist das jetzt, was du gesagt hast, finde ich ganz spannend. Du hast absolut recht. Es gibt Songs auf der Platte, die klingen introvertiert, sind aber gar nicht. Die Texte sind eigentlich so ein bisschen in your face. Und andere wiederum sind so ein bisschen, gehen mehr nach vorne und dann ist der Text aber trotzdem nachdenklich. Und man ist so, also wenn man wirklich reinhört, bleibt ein bisschen verwirrt zurück. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil das bringt einen dann dazu, über die Songs nachzudenken. Und weil du es gesagt hast, es kam ja diese 25 Years Anniversary Edition von dem Album raus. Mhm. Und die, also eigentlich ein bisschen lame, muss man ehrlich sagen, besteht im Grunde aus dem Album und dann aus einer zweiten Platte, wo halt die Instrumentals drauf sind. Aber da hat man zumindest mal die Chance, genau das zu machen, nämlich die Instrumentals anzuhören und zu merken, irgendwie was einem manchmal entgeht, weil die beiden ja schon relativ dominant rappen. Und dadurch auch so ein bisschen was vom Background wegnehmen, was vielleicht bei anderen, wo man jetzt nicht so ganz genau hinhört, was derjenige sagt, man mehr hört. Was auffällt ist, sie haben sich sehr viel bei George Clinton bedient. Mhm. Also an diesem basicen Funk-Sound, nur halt nicht so krach- und schepperartig, sondern eher auf so ein bisschen smoother Art und Weise. Aber dieses George-Clinton-Ding, das springt immer so ein bisschen mit raus. Und insgesamt finde ich, wenn man sich das Comic-Buch-Cover anguckt, diese düster, ein bisschen gefährlich wirkende Atmosphäre, die das vermittelt, Genau das wird dann halt auf die Beats übertragen. Und es wird auch mit so kleinen Soundelementen irgendwie rübergebracht. Zum Beispiel im Hintergrund sind oft Explosionen zu hören, wenn man genauer hinhört. So ein bisschen Donnerelemente, Explosionselemente, Flammen. Man hört Flammen lodern. Man hört diese Glitzergeräusche. Kennst du so von den Glücksbärchis, ja, wenn die Sterne runterfallen, so, ne? Haben sie bestimmt auch von den Glücksbärchis, mit Sicherheit. Sowas hörst du mit drin. Und es ist im Vergleich zum Vorgängeralbum wesentlich mehr Live-Instrumentation enthalten. Zwar immer in so ganz kleinen Elementen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie einer ein Solo auspackt oder sowas, aber so ganz kleine Live-Sachen, vor allem Gitarre und E-Bass, kommt viel vor, was vorher überhaupt nicht dabei war. Was ich gelesen habe in einer Review, fand ich ganz spannend. Und es stimmt, die Sounds und die Töne insgesamt sind oft sehr gedämpft und gepresst, wenn man sich so ein bisschen drauf konzentriert. Die Drums hämmern überhaupt nicht. Also die Drums sind immer da und sie lassen einen auch irgendwie mitgrooven, aber sie hämmern nicht. Also selbst wenn du es aufdrehst, es wird nie so, es klatscht nicht richtig. Sondern die unterstreichen irgendwie eher. Und die Melodien, also jeder Song hat ja wirklich, das ist ja so ein bisschen Outcast-typisch, eine Melodie, die der, also fast jeder Song, die der im Kopf bleibt, aber die drängen nicht so in den Vordergrund. Also es ist jetzt nicht so, dass du das irgendwie automatisch irgendwie mitsingen oder summen würdest.
Ja, ja.
Aber es ist da. Und das finde ich eigentlich ganz spektakulär, wie man das immer so ein bisschen so im Hintergrund schiebt und es dann trotzdem da lässt. Es gibt auch Songs, die vermitteln so ein richtiges, so ein Backwoods-Country-Feeling. Ohne aber diese typischen Elemente. Oft hast du ja irgendwie dieses, ich weiß nicht, so Pferdehufen klappern, wie so Kokosnüsse aufeinander oder sowas. Das ist ja dann oft, wenn so südstaatenartig klingen soll, ne? Das ist hier nicht. Und trotzdem klingt so ein bisschen irgendwie, als wäre es in den Sümpfen gemacht, ein oder andere Song.
Ja.
Also bewusst natürlich auch, und das ist ganz geil. Und ich habe mir hier so ein paar Beispiele rausgeschrieben, die ich ganz spannend finde. Bei Babylon zum Beispiel hast du ja im Background so gregorianische Choräle. Mhm. Also es klingt wie gregorianische Choräle. Und das Sample immer wieder wiederholend, vermischt sich aber wahnsinnig gut mit dem Beat und verpasst ihm halt eine unglaubliche Tiefe. Ohne dass es kitschig klingt, weil ich jetzt sagen würde, spontan, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einen Beat und da habe ich den gregorianischen Choral und hau den da rein, würde ich sagen, ob das aufgeht, aber hier geht's eben auf, das finde ich halt ganz geil. Bei Elevators hast du zum Beispiel super viel Echos mit drin, also insgesamt wird auf dem ganzen Album sehr viel mit Echos gearbeitet, aber so, dass sie halt nicht nerven. Also Moneyboy zum Beispiel arbeitet auch geil mit Echos, aber da geht's einem auf den Sack, umgehend. Hier ist nicht so. Du hast so Orgel-Riffs, du hast so Telefontuten im Hintergrund.
Ja, das ist, glaube ich, aus E.T.
Genau.
Oder wegen E.T.
Ja, genau. Das passt doch super. Aber es gibt dem Tiefe. Du hörst Geräusche, die sind passig und sie lenken dich trotzdem ein bisschen ab.
Ja, ich finde einfach, also bei diesen ganzen Instrumenten, die du gerade angesprochen hast, ne, bei verschiedenen Instrumenten, bei verschiedenen sich wiederholenden Dingen, die sozusagen auch im Hintergrund, vor allem, die sind ja, das sind ja Hintergrundgeräusche, das ist ja nicht super in your face, sondern das, man muss schon ein bisschen drauf achten. Das stärkt halt alles diesen Space-Vibe und ich glaube tatsächlich auch die Orgel, finde ich auch, das klingt dann so ein bisschen wie eine Musik aus einer anderen Welt, weißt du, irgendwie
ja,
so.
Ja.
Und für mich hört sich das, das ist jetzt auch eine sehr exklusive Meinung vielleicht, aber wie die Interpretation oder die musikalische Interpretation von Science Fiction aus den 80ern an.
Ja, stimmt. Irgendwie, du hast recht, ja.
Ne, also so, ich meine, klar, E.T. ist der klare Aufhänger, aber auch wenn du so sagst, oder noch älter, auch 70er, ne, wenn du so Sachen guckst, auch wie, oder noch, sogar noch früher, 60er teilweise, also wirklich so dieser Start der Science Fiction-Geschichte, also hier Star Trek, die ersten Filme, die Serie vor allen Dingen auch vor davor. Ja. Vielleicht die ersten Filme, die Serie ist vielleicht zu krass, aber auch da, so Raumpatrouille Orion, so das deutsche Kommandant dazu.
Das, ne? Echt so.
Das ist ja wirklich dieses, technische Geräusche sind halt irgendwie ein Tuten von einem Telefon.
Ja.
Ne? Oder so ein ganz irres Geräusch, wo keiner weiß, was das sein soll. Das hört sich ein bisschen wie so ein Geigerzähler oder so. Ne?
Ja, genau.
Und diese ganzen Geräusche hast du dort auch drin. Was mir nämlich das Gefühl gibt, und das ist tatsächlich ein Kompliment und kein Diss an das Album, dass das Album noch 10 Jahre älter sein könnte.
Ja.
Auf eine positive Art und Weise, weil das ist ein Album und das ist wirklich krass. Für mich transportiert das 80s-Vibes.
Ein bisschen, genau. Also so, wie soll man sagen, modernisierte 80s-Vibes, ne? Und,
ja, klar, ich meine,
ja.
Soundqualität ohnehin, aber selbst heutzutage, ganz ehrlich, wir haben alles gemastert inzwischen. Ich weiß doch auch nicht mehr, wie sich die Bambata-Songs original angehört haben. Wahrscheinlich scheiße. Also,
wahrscheinlich.
Also wegen der Technik, ne, wie das aufgenommen wurde. Das ist ja alles inzwischen gepitcht und aufgearbeitet und überarbeitet. Und ich weiß noch, wie mein Vater und sein bester Freund dann irgendwie angefangen haben, die Schallplatten, die so einen leichten Sprung hatten, die alle auf PC dann zu konvertieren und dann dort nachzubearbeiten. Ne? Und ich sag mal, das sind jetzt relative Noobs, was das angeht, und keine Super-Experten. Also dementsprechend, wir sind ja heute eher einen saubereren Ton gewöhnt.
Ja, ganz klar. Ja.
Aber für mich klingt das halt super krass, so wie sich in meinem Kopf hört sich das an wie Science Fiction aus den frühen 80ern irgendwie. Das finde ich sehr geil.
Ich würde sogar weiter zurückgehen, weil witzigerweise dein Vergleich jetzt mit Star Wars, meiner wäre jetzt als Kind, habe ich öfters mal.
Star Trek, Samo, damit können wir Leuten auf die Füße treten. Star Wars und Star Trek sind ganz verschiedene Dinge.
Ja, genau. Ich spreche nämlich von Star Trek. Also
habe ich doch gerade gemacht.
Achso, du meinst, okay.
Von der Serie.
Ja, genau. Ja, also Raumschiff Enterprise.
Enterprise, genau.
Genau, das meinte ich nämlich auch. Weil da wurde ja auch sehr viel mit so, also bei gut, Raumschiff Orion sowieso, das ist ja noch älter, mit so Sachen, keine Ahnung, Bügeleisen irgendwie auf der Wand kratzen und dann macht's halt ein Geräusch sowas, ne? Und das ist ja auch so. Also bei E.T. zum Beispiel, der ganze Beat oder die Musik lebt von diesem Atemgeräusch im Hintergrund.
Ja, und ich weiß, den Film kennst du doch auch, der Film lebt auch nur davon.
Ja, genau, also klar, das ist eine Anlehnung daran, du hast absolut recht, ne? Aber es ist Wahnsinn, wie, was das in einem für Gefühle auslöst, wenn du die richtigen Knöpfe drückst, ne? Und die richtigen Trigger und so ganz einfache Sachen. So dieses Glitzergeräusch wieder, leichtes Echo, leichte E-Gitarre und plötzlich ist es irgendwie super atmosphärisch. Und in 13th Floor, es ist einfach Blubberblasengeräusch im Hintergrund.
Ja, blub.
Was hat Blubberblasen, hat nichts mit Space zu tun. Und doch funktioniert's, weil es genau in die richtige Richtung geht.
Ja, man verbindet's halt damit, ne? Weil bestimmt gab's mal eine Star Trek-Folge, ne? Da sind die auf einem Planet, wo irgendwie, also die haben das ja damals im Studio alles gedreht.
Die Blubbermonster.
Ja, oder einfach nur so, ein Lava-Becken.
Ja, ne? Genau, also, genau.
Das war ja gefühlt, die hatten ja nur 5 Requisiten damals und haben die immer so ein bisschen umgestrichen und da andere Folien vorgelegt und so, ne? Und dann den Sound, ne, kennt man ja auch aus Hörspielen natürlich. Da wird ja auch, da sieht man das ja auch ganz gut, wie Sound gemacht wird.
Ja, voll. Ja. Ich muss mich da immer an so, irgendwie habe ich als Kind mal eine Folge gesehen, die so richtig weird ist. Ich muss die mal raussuchen. Und zwar sind da irgendwie, keine Ahnung, Lasagnen. Also es sind irgendwelche Außerirdische, die schauen aus wie eine Lasagne. Und ganz offensichtlich ist es irgendwie ein Kind oder ein Hund, keine Ahnung, über den sie einfach so eine Gummidecke drüber gelegt haben, die halt als Lasagnenoptik hat. Und jetzt robben die immer so rum. Und dann waren die halt gefährlich und haben dann irgendwie einen gefressen. Und das hat irgendwie einfach funktioniert, indem der einfach da so drüber gekrappelt ist und dann halt die Decke drüber gezogen. Also das war so richtig strange. Und da musste ich bei diesen Blubbergeräuschen dran denken.
Auf jeden Fall.
Na gut, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr inhaltsschwanger, der Soundteppich, und das macht natürlich das Album aus. Ich habe jetzt hier nochmal kurz in den Samples gegraben und versucht, das mal ganz schnell zu machen, aber es ist teilweise schon geil. Zum Beispiel das Intro des You May Die ist ja eine nachgesungene Uminterpretation von Quincy Jones' Summer in the City. Und es fällt im ersten Moment gar nicht so auf, so bis auf einen Satz. Es hat aber das Thema völlig verändert, weil Summer in the City ist eigentlich total fröhlich und das You May Die ist es natürlich überhaupt gar nicht. Nee. Und trotzdem ist es der gleiche Song. Und das finde ich irgendwie, das ist auch schon wieder geil, wenn du in ein Grundthema einen ganz anderen Twist irgendwie reinbekommen kannst. Und bei Two Door Boys, das ganze Grundthema, also dieses EU im Hintergrund und das Piano und so, ist alles ein Sample aus Danger, She's a Stranger von The Five Stair Steps, was von Curtis Mayfield produziert wurde. Als ich im Nachhinein erst rausgehört habe. Erst, also habe ich gedacht, das klingt so ein bisschen nach ihm, ist aber nicht von ihm. Witzigerweise hat er das dann produziert. Und was ich richtig geil fand, bei AT Aliens am Anfang sind ja so komische, so Space-Geräusche, ne?
Ja, ja.
Und die sind von so einer super obskuren 60er-Jahre-Platte und die heißt Man in Space with Sounds. Und da hast du einfach auf dieser Platte nur, also es klingt irgendwie so ein bisschen, als hätte einfach einer so ein paar Geräusche gesammelt, die man vielleicht mal bei Raumschiff Enterprise verwenden könnte. Und die ganze Platte ist voll davon. Also offensichtlich haben sie sich diese Geräuscheplatten angehört und haben sich gedacht, ach ja, sieh mal an, das passt doch jetzt eigentlich ganz gut. Also irgendwie war da schon auch sowas in diese Richtung offensichtlich. Und was haben wir noch? Bei Babylon, die Choräle, die ich vorhin angesprochen habe, es sind natürlich keine Choräle eigentlich, sondern es kommt von Vangelis. Ich weiß nicht, ob du den Typ kennst. So ein griechischer Komponist und Elektropionier. So die ersten Elektrosachen davon gemacht. Und der hat immer super viel auf so Choralgedöns und dann in elektrisch gedreht sozusagen gemacht. Und daher kommt das. Also es ist gar kein gregorianischer Choral, klingt aber so. Fand ich spektakulär. Und ansonsten halt sehr viel so Samples von The Parliament, also klassischer Funk, von Aretha Franklin, das ist wiederum ja. Soul, Led Zeppelin, einige Sachen, also Rock. Und dann viel so Cuts von Goody Mob, von ATCQ, also Hip-Hop, also extrem breites Spektrum. Und offensichtlich ziemlich viel Musik gehört, weil sonst hätte man die ganzen Sachen nicht gefunden. Und ich weiß nicht, wie viele Hip-Hop-Künstler es gab in 96, die Platten von Vangelis gehört haben. Wahrscheinlich nicht allzu viele.
Nee, auch Led Zeppelin vielleicht auch nicht mehr ganz so
nicht unbedingt
on vogue gewesen. Aber ganz nebenbei ein sehr geiler Künstler, also Frank Zappa und so.
Absolut.
Schon cool.
Definitiv. Gut, so viel zu den Beats. Wie schaut's denn aus mit den Inhalten, den Raps und den Lyrics? Da hast du ja immer so ein bisschen mehr noch Auge drauf als ich.
Genau, ja, wir haben es ja schon irgendwie ziemlich umrissen anfangs, also einfach auch um das Ganze so ein bisschen darzustellen. Also es ist, also ich finde es schon, es ist eine sehr krasse, erstmal ein sehr krasser Upturn, sag ich mal, von diesem, wo sie vorher drauf waren. Also man merkt dann schon ganz klar eben bei Andre natürlich vor allen Dingen die deepen Texte, die deepen Themen. Mhm. Ne, das wird auch in mehreren Reviews, wird eben auch da darauf hingewiesen, dass der gute Mann das mit den Drogen hat sein lassen, dass man das sehr krass hört in den Texten. Die sind sehr viel persönlicher, die lassen ihn noch mehr an sich ran. Du hast es gerade noch angesprochen, Trennungsschmerz, den kann man da definitiv auch reininterpretieren. Mhm. Wohingegen eben ein Big Boy eben dann eher so beim alten Geschäft geblieben ist, sag ich mal, hat da wirklich die Punchlines reingebracht. Der hat auch dieses Pimp-Zuhälter-Ding aus dem ersten Album noch so ein bisschen ins nächste transferiert.
Ja.
Was ich ganz interessant finde, ist, und da muss man, das ist natürlich eine echte Frickelsarbeit, ich habe es nicht bei allen Songs gemacht, aber so bei 6, 7, mal so geguckt, es ist wirklich wie Tag und Nacht teilweise. Also Andre hat das einfach komplett aus seinem Ding da irgendwie, aus seinen Texten irgendwie rausgenommen. Mhm. Dieses Pimp-Image, was ja dann durchaus im Album davor noch eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und da sieht man halt auch wieder diesen, ja, da wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, diesen Wandel, den dann irgendwie die Zeit auf Jamaica da scheinbar bei ihm angerichtet hat. Das kann man ja jetzt positiv wie negativ sehen, aber ist einfach ein super spiritueller Typ irgendwie geworden. Und man merkt es, finde ich, auch, er behandelt so auch so ein bisschen auch die Sachen, die so eher in Pop auch behandelt werden, auch gar nicht negativ, aber ne, Liebe, Gefühle, Emotionen, wohingegen, ja, ich sag mal, Big Boy, und da gebe ich dir jetzt im Nachhinein doch recht, auch wenn es schwierig ist, sich darauf immer einzulassen, es ist schon wichtig fürs Album.
Ja.
Denn wenn, weil sonst wäre das nämlich echt ganz schön lahm und wäre so ein harter Space Trip irgendwie. Also,
das stimmt.
Ne, es hat, finde ich, viel so zu tun mit, ja, so ein bisschen auch, also mit dieser Abgrenzung auch zum Hip-Hop oder zur Hip-Hop-Welt, ne? Wir sind so ein bisschen die anderen. Und ja, halt auch viel mit Wachstum. Ne? Ich finde, das kommt sehr viel in diesem Album vor. So dieses, es ist nicht nur eine Veränderung, sondern es ist eine ganz klare, in deren Augen eine Verbesserung. Ne? Mhm. Und ein mehr zu sich finden. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das textmäßig super gut. Also ich finde das ganz schön auch mal als Kontrapart, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, also mir gefallen die Texte zwar im Sinne von, wie sie sich anhören, aber wenn ich sie dann mir mal in Ruhe anhöre und höre, was sie sagen, dann ist das dann oft sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Und spiegelt halt gar nicht das wider, was man selber irgendwie empfindet. Und das muss natürlich auch nicht so sein, ne? Aber ich glaube, das Album einfach von der ganzen Stimmung, von der Gesamtästhetik lädt irgendwie zum Nachdenken ein. Es lädt ein, sich damit auseinanderzusetzen, und ich bin froh, dass die Texte dahingehend irgendwie auch ganz interessant sind, insofern, dass sie uns Geschichten erzählen. Ne? Es ist mehr Storytelling ist da drin, es ist eine ganz andere Atmosphäre, als das jetzt damals, keine Ahnung, jetzt in einem, weiß ich nicht, jetzt bei Shook Ones Part 2 oder so war.
Ja, ne? Gut, also, ja, da ist natürlich die Marschrichtung klar.
Ne, aber es war ja eben auch, es war ja ein sehr krasses Thema damals, ne, in den Mitte der 90er. Tupac, Biggie ist ja egal, ne, du kannst da ja einfach so durchgehen. Und das finde ich ganz angenehm. Also, ich finde, es ist wichtig, um es zu verstehen, so ein bisschen, dass er vorher so ein, also Andre zumindest so einen kleinen mentalen Wandel irgendwie durchlaufen hat. Einfach, damit man das ein bisschen versteht, diese doch so ein bisschen Kontraparts der beiden zueinander. Mhm. Aber im Allgemeinen, wie gesagt, finde ich einfach so diese deepen Themen, finde ich gut. Und trotzdem halt ein Album ohne Punchlines ist halt eben auch für mich kein gutes Rap-Album.
Nee, das muss einfach mit drauf. Was du gesagt hast, hat eigentlich Drake ganz gut zusammengefasst. Ich habe hier so ein Zitat von ihm gefunden. Da hat er dazu gesagt im Interview irgendwie, wie sie denn das Album angegangen sind. Und da meinte er, it's like everybody's talking about sipping champagne and being big time. Was eigentlich die Zeit ganz gut zusammenfasst.
Ja.
So we
war
just,
auch geil.
War auch geil, ja klar. Also so der typische Biggie-Song da, ne? Dann, so we just took it upon ourselves to do something new. Want my children to say, Daddy really said something. He wasn't just trying to brag on himself. Und ja, das ist, also man muss sagen, wenn das das Ziel war sozusagen, dann hat das eins auch umgesetzt. Und ja. Ich finde diese inhaltliche Themenmischung, die ist teilweise ein bisschen wild. Aber macht es natürlich auch irgendwie spannend. Also neben diesem Urban Life, Hustler, Pimp-Ding da, was teilweise mit drin ist, du hast halt außerirdisches Leben. Also wird auch tatsächlich wirklich über außerirdisches Leben gesprochen. Kannst du jetzt metaphorisch betrachten oder halt nicht. Über Space Traveling, also Reisen im Weltall, was über, muss man auch erstmal drauf kommen. Es wird auch Rassenungerechtigkeit behandelt, wie Schwarze strugglen irgendwie zu der Zeit und so weiter. Dann so ein bisschen dieses Self-Awareness-Ding, und zwar vor Instagram, gab es ja damals zum Glück noch nicht.
Ja, das meine ich halt mit diesem Wachstum,
genau.
Mit Entwicklung, das ist da sehr, sehr tief drin.
Ja, und ich muss sagen, da noch irgendwie cool, also muss sagen, mit Social Media hat sich meine Sicht auf sowas komplett geändert, weil dieses, ja, der eigene Erfolg, den richtigen Weg wählen, man selbst sein und nicht auf andere achten und so, eigentlich alles richtige Dinge, aber seitdem sowas auf Social Media eigentlich völlig pervertiert wird, indem halt Leute, die genau das Gegenteil machen, darf drüber reden, kann ich den Mist nicht mehr hören. Weißt du, das ist so Kyrie Irving-mäßig irgendwie so. Mhm. Ich bin ja ach so special und bist genau das Gegenteil davon. Aber da passt das irgendwie noch ganz gut. Und es sind auch so Themen drin, zum Beispiel bei Babylon geht es ja eigentlich um religiöse Einstellungen zu Sex und wie die das Leben mehr oder weniger schwierig machen. Und Ray spricht halt drüber, wie er in Kindheit sich halt so der ein oder anderen Dame hingezogen gefühlt hat und das aber irgendwie aus religiösen Gründen halt nicht ging und wie das wir, also es geht schon deutlich tiefer irgendwie, als man teilweise denkt, weil es ja dann auch manchmal durch Wortspiele so ein bisschen verklausuliert wird.
Ja, und man muss auch immer so ein bisschen sehen, was ist reflektiert und was ist aktuell. Das finde ich in dem Album nicht immer ganz klar.
Ja.
Ne? Und da muss man, wie gesagt, es ist echt wichtig, um das zu verstehen, muss man diesen Wandel von Andre halt verstanden haben oder wissen. Weil sonst macht es oft keinen Sinn. Und erst dann kann man nachvollziehen, okay, jetzt gerade rappt er übers Hier und Jetzt. Und dann eher über was er allgemein sieht. Ne? Also es ist bei ihm, also ich finde es manchmal ein bisschen schwer zu sagen, was ist für ihn eine Allgemeingültigkeit und was ist wirklich Storytelling about him. So.
Ja, genau. Und da bleibt aber viel Interpretationsspielraum und das ist ja eigentlich auch wieder spannend. Und bei Jezebel geht es ja eigentlich darum, dass sie selbst ihren Blick auf Frauen geändert haben. Und da ist dann auch so eine Line drin, went from yelling bitches and hoes to queen, thanks. Und ich finde das ehrlich gesagt relativ bemerkenswert, gerade zu der Zeit, wo, also wir haben es ja immer noch, leider, Hip-Hop ist ja wirklich in großen Teilen massiv durch überbordenden und strunzblöden Sexismus geprägt. Und da finde ich das eigentlich immer sehr, sehr erfrischend, wenn irgendwie mal jemand da ist, der reflektiert genug ist, irgendwie zu merken, dass dass er vielleicht auch mal dumme Dinge transportiert hat und das einfach nicht mehr machen möchte. Shoutout übrigens an Hass und Hoden irgendwie, wer die Jungs kennt. Die hatten ja auch, sagen wir mal, durchaus sehr fragwürdige Texte, sehr witzige, aber sehr fragwürdige, haben das aber reflektiert und sich mittlerweile teilweise dafür entschuldigt und gesagt, den einen oder anderen Begriff verwenden wir einfach nicht mehr, weil es dumm ist. Und sowas finde ich halt ziemlich cool und das wird hier halt auch mit rübergebracht.
Ja, also ich finde es auch wichtig, also richtig und wichtig, ich glaube nur, dass die Zeit, das ist ein bisschen schade, nur eigentlich egal ist.
Ja.
Weil es ist heute genauso selten. Ne? Und ich meine, zu der Zeit, vielleicht Will Smith, ja, war ein ganz gutes Beispiel, der hat ja auch irgendwie gerappt zu der Zeit, auch gar nicht so schlecht, wie ich finde. Mhm. Und ihm ging es ja auch immer so ein bisschen darum, ne, so ein bisschen political correct und ne, nicht frauenfeindlich und so. Mhm. Da haben sich einfach Sitcoms bis in die Mitte der 2000er über lustig gemacht.
Ja,
ne? Das stimmt. Also, ne, das ist so ein bisschen, also es ist einfach ein sehr schwieriges Genre, sag ich mal, für so etwas. Und das ist auch wirklich was, wo ich Outkast allgemein und André im Speziellen einfach nochmal ganz klar rausheben muss, dass es einfach cool ist. Ne, es ist gut, das zu machen. Es kostet oft halt Erfolg, muss man leider so sagen. Ne, aber das ist wirklich ganz angenehm. Und ich finde auch, muss ich sagen, ich bin sonst nicht so der Storytelling-Typ, muss ich sagen. Mir ist das manchmal auch dann ein bisschen zu gekünstelt. Mhm. Aber hier in dem Album, in dem ganzen Kontext, gefällt es mir doch sehr gut.
Da funktioniert es absolut gut, ja. Und vielleicht, aber da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil es erschließt sich einem, glaube ich, nach 2 Minuten Hören von selbst. Also dieser zungenbrecherische Flow und dieses wirklich diese Highspeed-Wechsel von Double Time in langgestreckte Vokale in zurück in Double Time, das ist einfach Outkast. Das ist richtig geil für mich. Ich habe auch noch ein Ding gelesen, da hat einer geschrieben, das fand ich ganz cool. Outkast ist was für Hörer und jetzt halt Zitat, who want to be challenged by their Hip-Hop. Mhm. Das finde ich trifft's ganz gut. Und the album makes you think and groove at the same time. Dann ja. Könnte man eigentlich, hätte man auch einfach den Satz sagen können und damit direkt abbinden. Das passt perfekt. Vielleicht noch ganz kurz zu den Features. Was mir ganz gut gefällt generell ist immer, wenn Rapper oder Musiker Leute aus dem Umfeld nehmen, von denen sie finden, dass sie reinpassen. Mhm. Das ist natürlich oft so am Anfang der Karriere und später wird dann irgendwie entweder vom Label oder weil man selber will, irgendwelche Features mit aufgedrückt. Also hier zum Glück keine, was weiß ich, Celine Dion Features mit drin, sondern halt nur Leute irgendwie aus dem Umfeld, also Witch Doctor, Kujo, Timo von Goody Mob, Big Jip, Cool Breeze und so weiter und so ein paar Sänger, alle aus diesem Dungeon Family Umfeld. Also Dungeon Family, muss man dazu sagen, war ja die Crew, in derer wiederum Outkast die Untercrew war, wenn man so möchte, ja. Also die haben sich halt in diesem Umfeld irgendwie bewegt und alle Leute, also auch so die Sängerinnen so in den Intro-Tracks, also Screechy Peach, Joy, Trina, Deborah Killings und so, falls da irgendjemand tiefer drin sein sollte, alle aus dem Dungeon-Family-Umfeld und das passt ganz gut. Was mir ein bisschen fehlt im Nachhinein natürlich, ist zum Beispiel so CeeLo Green, hätte ich irgendwie ganz gern gehört, irgendwie in einem Refrain im Nachhinein. Der hat damals allerdings noch nicht gesungen, deswegen stand er nicht zur Verfügung. Oder Sleepy Brown mit diesem ratternden Gesang, super geil, ist aber auch erst in den 2000ern als Sänger aufgetreten, vorher nur gerappt. Das hätte vielleicht noch ganz gut dazu gepasst und also wie gesagt, ich bin heilfroh, dass da keine offensichtlichen Commerz-Features mit reingenommen wurden. Zum Abschluss vielleicht.
Eins habe ich noch.
Du schmunzelst gerade, ja?
Ich habe eine Frage, weil du gerade sagst, keine, wie hast du das gerade genannt? Keine
Commerz-Features.
Commerz-Features, genau. Aber ich weiß, es ist ein bisschen zu früh, aber wenn ich mir jetzt so ein Space Beat vorstelle, könnte ich mir schon sehr geil mit Eminem geben. So als gestörtes Alien oder so, weißt du, in so einem.
Das stimmt.
In einem E.T.-Ding, so Evil E.T. oder so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten fällt es mir wirklich schwer, mir KünstlerInnen vorzustellen, die genau zu diesem Beat-Konstrukt passen.
Mir fällt einer ein, der komplett reinpassen würde, und zwar Prince.
Ja, das stimmt. Genau, ja. Ja, klar.
Also vom Typ her.
Ja, das wäre auch geil.
Prince wäre irgendwie krass gewesen und George Clinton, also der war dann, glaube ich, auf Equimini oder so, hatten sie George Clinton noch dabei. Hätte man auch direkt mit reinnehmen können, der passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Halt so abgedrehte Dudes einfach, ne?
Genau. Wobei es im Album auch nicht schadet, dass einfach die beiden sind auch für sich schon special genug, also das ist schon in Ordnung.
Absolut, also braucht es auch einfach nicht viel mehr, insofern ganz gute Wahl. Vielleicht abschließend, warum behalten, also wir müssen jetzt nicht die Dinge wiederholen, die wir schon gesagt haben, aber vielleicht abgesehen davon, warum behalten wir die Platte so in Erinnerung? Also vielleicht von meiner Seite aus, damals, übrigens muss man dazu sagen, Platz 2 in den Billboard-Charts, also durchaus erfolgreich, Platz 1 in den R&B- und Hip-Hop-Charts, das also sagt einiges und wohlgemerkt, ja, 96 bei all den Alben, die ich vorhin vorgelesen habe, das heißt einiges, ist im Sommer damals rausgekommen, im August, hat sich dann auch relativ lang gehalten, in Deutschland auf, und da sieht man mal, wir Deutschen sind natürlich immer top-notch, was Geschmack anbelangt, auf 82 gepiekt, herzlichen Glückwunsch, aber immerhin in den Top 100 gelandet, da muss man ja fast schon loben. Und mittlerweile dann auch aufgenommen worden in die Source-Liste, die ja oft immer zitiert wird, der 100 besten Rap-Alben. Also das ist für mich low-hanging fruit, könnte man sagen. Aber ist ja trotzdem schön irgendwie, wenn das funktioniert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich finde,
Zum einen hört man, aus meiner Sicht, du hast ja jetzt gerade schon Genetik, das Album erwähnt, aber du hörst natürlich bei relativ vielen Künstlern, dass sie direkt oder indirekt wahnsinnig viel Einfluss genommen haben. Also Isaiah Rashad, Wiz Khalifa, Dom Kennedy und so weiter haben zum Beispiel alle AT Aliens als ihr absolutes Lieblingsalbum bezeichnet. Es gibt unfassbar viele Neuinterpretationen und Remixe und so weiter von Outkast-Songs, auch aus der Zeit. Und was sie vielleicht so ein bisschen speziell gemacht haben, was andere halt nicht so hingekriegt haben, war zum einen dieses Sound- und Geräusche-Sample für den Background, das wir vorhin angesprochen haben, nochmal auf einem anderen Level. Sie waren nicht die Ersten, sie waren nicht die Einzigen, aber eben auf einem anderen Level. Und dieses Ding, furiose Raps gepaart mit ruhigem Sound. Weil wenn man so zurückdenkt an die 90er, Ende der 80er, da war es oft so, also wenn die Beats gescheppert haben, dann sind auch die Rapper in der Regel drüber gescheppert. Oder du hattest halt einen balladigen Beat und jemand, der ruhig drüber rappt. Was du aber hier oft hast, ist halt die zwei, die fahren halt drüber wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Panzer über einen Feldweg. In positivem Sinne. Mhm. Und trotzdem ist der Beat ruhig. Und es korrespondiert aber miteinander. Also es funktioniert. Und das finde ich relativ spektakulär. Und das mittlerweile, man könnte fast sagen, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ich weiß nicht, aber Trap hat davon relativ viele Elemente aufgenommen, weil bei Trap hast du es oft so, dass der Rapper sehr aggressiv ist, Double-Time-Rap vielleicht, der Beat aber super langsam ist. Und ich will jetzt nicht sagen, das Album war ein Vorläufer von Trap, aber du weißt, was ich meine. Also es ist...
Ich hätte das gesagt, tatsächlich.
Echt? Okay.
Ja, für mich ist das, also weil das einfach ganz viele Elemente hat, die dann natürlich heute viel verstärkter aufgenommen werden. Aber ich meine, genauso wie ich gerade gesagt habe, das Album hätte auch... Also für mich... transportiert es einen 80s-Vibe oder sogar einen frühen 80s-Vibe, einfach aufgrund der Art, wie Science-Fiction dargestellt wird. Mhm. Auf der anderen Seite könnte es aber auch aktuell sein.
Ja.
Das finde ich halt krass. Ich finde es halt super speziell und trotzdem komplett zeitlos.
Ja. Ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Außer ich habe hier ein Zitat gefunden, das übersetze ich jetzt mal so ein bisschen holprig. Da hat der Rezensent geschrieben, dass im Gegensatz zu East Coast Hip-Hop, der damals sehr hedonistisch und materialistisch war, also das ist jetzt natürlich nichts, was besonders selten ist in Hip-Hop insgesamt, und diesem ganzen mit den Waffen rumgefuchtel und dem ganzen Pimp-Style, so West Coast, wenn man an Too Short oder sowas denkt, haben die beiden dann halt so ein bisschen so eine Mischung gebracht aus Ghetto-Life, aber aus einer nachdenklichen Perspektive. Und ich würde sagen, das kann man tatsächlich so stehen lassen. Mit so ein bisschen positiven Dingern auch, also so ein bisschen wie kriegst du, wenn bestimmte Umstände dich treffen, irgendwie dein Leben auf die Reihe, ne? Ohne aber das andere zu verneinen und ohne so kitschig zu werden. Und das trifft es, glaube ich, eigentlich perfekt.
Ja.
Insofern für mich nur absolute Hörempfehlung. Wir müssen unbedingt nochmal Aquemini besprechen, weil Aquemini auch unfassbar geil. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das damals mit einem Kumpel zusammen im Müller-Drogeriemarkt in der CD-Abteilung, wie immer um dieses Album rumgekreist sind und dann natürlich tausendmal reingehört und es dann irgendwann zusammengekauft, jeder hat die Hälfte bezahlt und dann auf Dauerrotation haben laufen lassen. In Anschluss natürlich daran, dass wir halt vorher AT Aliens rauf und runter gehört haben. Und es prägt einen schon irgendwie, muss man sagen. Also da freue ich mich drauf.
Ja, also ich muss auch sagen, also erstmal AT Aliens, der Song vielleicht, der ist halt ein absoluter Kracher. Da befinden wir uns auch für mich in den allerhöchsten Regalen irgendwie, was so Rap-Tracks angeht. Ja, das Album ist einfach krass. So, ne? Also, es ist, also auf der einen Seite, weil wenn du es gerade beschreibst, auch inhaltlich, dann sind wir eigentlich schon wieder bei A Tribe Called Quest. Wir sind wieder relativ schnell bei Souls of Mischief. Also es gibt durchaus in diesem ganzen Ghetto-Kosmos eben auch diese Seite der Leute, und wir haben sie jetzt auch schon verhältnismäßig oft besprochen, da merkt man natürlich auch, ne, das ist ein Sound, der gefällt einem vielleicht besser, es ist vielleicht auch was inhaltlich, wo man sich besser relaten kann irgendwo.
Ja.
Und also ich muss ganz ehrlich sagen, von allen Outkast-Alben finde ich das mit Abstand am besten, also ganz, ganz deutlich. Und ja, ich glaube, es ist einfach ein Album, das man sich geben sollte, einfach als Kunstwerk sich das mal anhören sollte. Und einfach, es gibt einen geilen Vibe, es ist cool und es ist einfach sehr unique. Und für mich ist vielleicht das krasseste Kompliment im positivsten Sinne, wie ich gerade schon angedeutet habe, ich finde es einfach komplett zeitlos.
Ja, komplett zeitlos. Und ich glaube auch, du kannst es in 10 Jahren noch hören und es klingt immer noch relativ fresh.
Ja.
So, da können wir uns jetzt dazu beglückwünschen, dass wir drauf gekommen sind, das rechtzeitig zu besprechen. Also mich hat es sehr gefreut. Jetzt natürlich die Frage, was besprechen wir beim nächsten Mal? Eigentlich müssten wir jetzt mal wieder was richtig Dumpfes nehmen, aber du hast dir was anderes ausgesucht, so dumpf ist es gar nicht.
Ach so, ich dachte, deswegen darf ich mir was aussuchen.
Nein.
Ich habe jetzt einfach mal gedacht, wir haben uns jetzt in den letzten Folgen, haben wir uns jetzt sehr krass in der Mitte der 90er bewegt und das ist halt eben immer so ein bisschen schwierig, wenn wir über unsere Emotionen dazu sprechen. Dann spricht Samu halt manchmal wirklich von, sag ich mal, brühwarmen Emotionen zu dieser Zeit. Bei mir ist es dann eher so, ja, ich bin dann am Tag X drüber gestolpert und habe damit eben oft verbinde ich halt mit den Alben dann auch logischerweise nicht mehr so viel, weil ich natürlich dann viele Alben auf einmal gefunden habe. Ne, also sei es auf YouTube, sei es später auf Spotify, ne, wie es halt so ist. Deswegen jetzt vielleicht mal zu einem Album, das ist deutlich, deutlich neuer und es ist noch nicht mal ein richtiges Album, es ist ein Mixtape und das ist ein Mixtape, das kam raus, als ich Abi gemacht habe oder um den Dreh, als ich Abi gemacht habe, von einem Künstler, der leider schon verstorben ist, von Mac Miller, Best Day Ever, also das Debüt-Mixtape, würde ich sagen, zumindest das erste, was irgendwie kommerziellen Erfolg hatte. Mhm. Und Stück, was ich zum einen im Plattenregal stehen habe, was mich auch sehr freut. Und zum anderen einfach für mich irgendwie ein krasses Album. Das kam irgendwie, wie gesagt, raus, so zu der Zeit, ne, aus dem Dorf raus und in die Stadt und zu gucken und wie erlebt man das und so. Und ich verbinde damit einfach sehr krass einen Sommer. Ich glaube, den Sommer 2011, genau, und den Sommer 2012, da war das wirklich so mein Go-To-Album, auch ne, Mixtape, wie auch immer, so von denen habe ich wirklich sehr viele Sachen gehört. Und ich finde, es ist auch ganz interessant mal zu betrachten, weil diese 2010er, 11er Zeit gilt ja so ein bisschen als so der Tiefpunkt des Hip-Hops irgendwie, also es ist ja so gefühlt das, wo dann sozusagen dann auch der letzte Eminem und 50 Cent Song irgendwie durch war, beziehungsweise dann auch Jay-Z, gut, der hatte noch ein ganz gutes Album zu der Zeit, aber es wurde halt alles so ein bisschen dünner und es war sozusagen noch bevor der Trap komplett gepiekt hat und da waren eben dann so Künstler groß wie eben Wiz Khalifa, ne, zu der Zeit, der wahrscheinlich so sein so das Snoop Dogg Protégé zu der Zeit oder Snoop Lion, wie er damals hieß, glaube ich. ich weiß nicht, in welcher Phase das war. Und Mac Miller halt jemand, der einfach einen sehr, sehr geilen Start hatte. Wir können auch danach noch über Dinge sprechen. Erst danach ist das für mich so ein bisschen abgeflacht und ging dann für mich in so diese Richtung, wie eben viele Leute Musik machen. Mhm. Aber er ist für mich jemand, der den also Nuller auf 2010er Jahre, diesen Switch, der für mich eben schon irgendwo eine Form des Prime vom Hip-Hop ist, aber eher so Underground Prime irgendwo sehr, sehr stark beeinflusst hat und einfach ein auch nicht nur interessanter Künstler, sondern auch sehr interessanter Mensch war. Und dementsprechend freue ich mich, nächstes Mal dann auch ein bisschen von meinen Jugend- beziehungsweise jungen Erwachsenen-Erfahrungen in Bezug auf ein Album oder ein Mixtape sprechen zu können.
Es wird sehr früh adoleszent, auf jeden Fall. Definitiv. Nee, habe ich Bock drauf. Also habe ich nicht so intensiv gehört, natürlich mal drüber geskippt irgendwann, aber ich werde es mir jetzt mal ordentlich reintun und dann selbstverständlich auch meinen Senf dazu geben. Also ich freue mich drauf, das wird cool. Und ansonsten sind wir eigentlich durch hier. Bleibt vielleicht noch, wie üblich zu vermelden, nächste Folge in 14 Tagen. So die Planung nach wie vor. Und wenn ihr Bock habt, uns mal eure Meinung dazu lassen oder mitzudiskutieren oder ihr habt selber eine dezidierte Meinung zu AT Aliens oder zu irgendeinem anderen Album oder wollt uns sagen, dass es eigentlich Kacke ist oder vor allem, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, dass eine andere Crew einen wesentlich besseren oder ein anderer Rapper 4-Album-Streak hatte, dann lasst uns das doch bitte da.
Ja, ich möchte ganz kurz was sagen. 4-Album-Streak ist auch komplett willkürlich, ist dir klar, ne?
Es ist total willkürlich, aber es ist mir scheißegal. Ich habe es einfach so also es ist ja nicht mal in einer Sprache, ne?
Nee, aber du kannst auch einfach ganz ehrlich dein Fanboy-Tum in allen Ehren. Hier müssen wir ja nicht Neutralität irgendwie vorheucheln. Das ist ganz angenehm.
Das ist das Schöne bei Musik, da kann man einfach eine Behauptung aufstellen und sie ist unwiderlegbar, weil es ja jeder anders empfindet. Aber dennoch, lasst uns eure Meinung da und zwar auf Twitter unter @definitionpod. Da trefft ihr meistens mich an, auf Instagram, da trefft ihr eher Marius an, unter @thedefinitionpod und wenn ihr wollt, auch gerne auf Facebook @definitionpod. dass Facebook, wie immer, ist im Prinzip Instagram gespiegelt, aber ihr könnt trotzdem Kommentare da lassen, die lesen wir natürlich und beantworten sie auch. Ihr könnt uns auch nach wie vor eine Mail schreiben unter definitionpod@gmail.com. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann auf jeden Fall lasst uns ein Abo da. Ihr könnt uns eigentlich auf jedem, wobei ich finde es eigentlich immer ganz witzig, weil ich mache das auch immer und in anderen Podcasts höre ich das auch immer und ich frage mich immer, du sagst jemanden, der gerade einen Podcast hört, dass er diesen Podcast ja auch bei einem Podcast-Dienst hören kann. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, aber ich sag's trotzdem, also vielleicht hat er irgendwie auf irgendeiner obskuren Seite drüber gestolpert. Also ihr könnt uns auch auf allen üblichen Podcast-Diensten von Spotify über Apple Podcast, was weiß ich was, abonnieren und da freuen wir uns natürlich sehr drüber und auch gerne mal ein Like oder einen Kommentar da lassen.
Ja, positive Bewertungen, Sternebewertungen immer gerne.
Das hilft, das hilft.
Das ist tatsächlich total wichtig, damit überhaupt irgendjemand uns hört, weil wir ja doch sehr nischig unterwegs sind. Und was mich auch sehr interessiert, das müssten wir mal nachgucken, ist, ob wir so alte Musik besprechen, dass unsere Zuhörerschaft vor allem auf Facebook unterwegs ist. Das finde ich ganz interessant.
Ich hoffe nicht. Ja,
aber ey, doch, von mir aus alles cool.
Also, wo auch immer, aber es ist einfach, weil ich Facebook so super gerne mag. Aber ich bin selber auch da, also insofern. Naja. So viel zu Social Media. Auf jeden Fall, ihr könnt uns auf allen Ebenen erreichen und lasst uns gern mal irgendwie eine Meinung da. Wir haben Bock drauf. Markus, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich werde jetzt dann nachher gleich mal, ich gehe rüber und werde gleich mal hier Mac Miller reinhauen. Sehr und geil. Mich schon mal intensiv drauf vorbereiten. Dir wünsche ich einen schönen Abend und wir hören uns dann im nächsten Pod.
Bis dann, Tschüsseldorf.
Hau rein.